Hock Your Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen. Driving Emotion.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen.
Hockey O'Clock in Folge 11. Lokal, national und international. Instant Reactions mit JP Hüttenen und Greg Holst. Und International Reactions, wenn man so will, mit Thomas Rottmeier von MySports. All das und noch viel mehr jetzt bei
Hockey O'Clock is on tour again, and what better place to have the very first interview with an import player, a new import player of the Bet at Home Ice Hockey League than Linz. It's Juha-Pekka Hyttönen sitting across of me. Juha, first of all, thanks for taking the time.
Thank you. It's a pleasure.
Juha, we talked a little bit before we started the recording, and you told me something about your name. Juha-Pekka Hyttönen is probably just the way your mom calls you when you've been nasty. What does everyone call you?
Everybody calls me JP. My wife, my mom, everybody. Even my kids call me JP. So
okay, so
fair enough.
I promise you, from here on out on Pulse 24 and all other outlets, is never gonna be Juha-Pekka Hyttönen again. It's always JP. JP, we are recording this after a close loss to Villach. Obviously, instant reactions being very very difficult, but if you look back and try to break down a game, what went wrong today?
We gave them too many big chances. They outskated us in the especially first period. After that, we get better, but we wasn't ready. That skating they did today, and then we get better. But even though last two periods we gave too many odd man rushes, that hurts us too much. Special teams, we played good, even though we took too many penalties. But they just won the game in the first period today.
What happened during the first intermission? You play a game in the first period that's not up to your standards, as far as I could judge. What happened in the locker room?
Oh, we just knew that we have to step up and play better, and sticking our system and start skating, winning battles, and we get better, but not enough.
You're coming in as someone who brings a lot of leadership. You captained Ypi Veskule for 9 years. Did you try to raise your voice during intermission, or did you try to remain calm?
I'm a pretty calm guy, and I'm not raising my voice that often. I just try to lead with my example, and that's what I'm focusing most. I just try to bring the effort on the ice and lead that way.
Obviously, it's just one game, but having already a look at the next couple of games, what from today do you take away where you say this needs to get better fast?
Oh, we have to be smart with the puck. That hurts us. We gave too many odd man rushes, and we can't let the opponent outskate us. I think those are the things we can get better. And also, we took too many penalties. That's gonna hurt us for some point. Now we played with PK, but if we're getting better at those things, then we have a better chance to win games.
Fastball coach Dan Seaman told us before the game that he is trying to neutralize and limit Linz's first line, where you are obviously centerman next to Brian Levler and Dragan Umicevic. Did you have the feeling that you that they try to limit you more than maybe in other games this year?
No, not really. They didn't give us lots of chances. Maybe they just played smarter and tried to avoid risks when they played against us. But even though it wasn't our best game, and we gave too many chances for them, and can't create enough. But yeah, I didn't feel that much different.
I will leave it at that as regards the game, but still, you're one of the more interesting characters. You're looking back on one of the more interesting careers of all the people that have come to this league. You're probably right at the midpoint of your career with 39 years old. What brought you to Linz?
Yeah, I probably don't have that many years left, but I like to play hockey. I like to compete. I played many years in Finnish league, many years in Jyväskylä, and I had good years when I played in Russia and Switzerland. I enjoyed a lot, and our family liked a lot, especially in Switzerland. So we just looked new experience, and I was just looking a good league, good city, good team, where I can go, bring something, help the team too. And when Linz came up, I think it sounds perfect for me. Like, good challenge, city is good, everything is like what I was looking at. And yeah, so far I liked a lot.
How does that initial getting into contact work? When was the first time did you heard that Linz was interested in your services?
I think it was middle of August. And everything happened pretty quickly after that. I had right away feeling that it's gonna be right for me. And like I said, so far I liked a lot.
You were saying that Linz had a lot of things that you were looking for in terms of the city. You've been living different places outside of Jyväskylä. What is like the lowest common denominator? What does a city need to have to house JP Hyttinen?
It has to be good for the families, good for the kids, and not too big enough, but still things to do. And I liked a lot. Me and my wife, we googled Linz when that chance came up, and it's been even more than I expected. Like, I think we lived in Lausanne, Switzerland, and I think it's not that much different. So I'm just waiting that my family is coming here, and I'm sure that they're gonna like it too.
But lead me through that conversation. You're probably sitting at the kitchen table with your wife. You're trying to Google Linz. Is there like a checklist of things, or do you just go through the Google picture search? How does it
work? That's how it goes. Just Google it and looking at the pictures. And yeah, of course, I make phone calls to guys who played in this league and coaches who coaching this league, and ask them how they feel about the city and the team. And feedback was really good for everybody. So just
who did you reach out to, just out of curiosity and interest?
That Aho, who was coaching Vilah last year, then Tuokkola, who was Bolzano goalie a few years
ago. Championship winning goaltender.
Yeah, that Lahti, who played Vilah last year. Poukkula, who played Bolzano, I think, last year. And yeah, I think those four guys I was just talking.
The Finnish guys, seemingly a pretty tight-knit group. We've had a lot of Finnish coaching the recent years in the Bet at Home Ice Hockey League, but it's also in the Swiss National League. A lot of incoming Finnish players. Why this exodus of Finnish players into other parts of the world? Because usually we had them in the KHL, a lot of Finnish guys obviously playing in the NHL, but now in the Bet at Home Ice Hockey League and other quote-unquote smaller leagues. Why is that?
That's a good question, but I think people seeing around the Europe too that it's not necessarily that you bring a hockey players from Canada or United States, still good hockey players available in Sweden and Finland who are willing to go to Europe, maybe have a little bit different role than they had in the Finnish league. If just the players who are playing 5 to 10 years, they're like third or fourth line, they can be good here to playing a first or second line, and they're just like want to have a new challenge. And yeah, it's also like having a guys from Finland, and if they're just executing good and have a good reputation here, then it's easier to next Finn coming in.
I already talked about it. You're 39 years old. You've basically seen it all. You've done it all. But what is the motivation to go to another country to try to do it again at maybe an advanced stage of your career? What did drive you to get here?
I like to play all the sports. I'm really a competitive guy. I play all the sports during the summer, and just I like to play hockey. I like to just challenging myself, going to games, try to win that opponent, and just talk so many guys who are just working in the office now, and everybody just keep telling me that just keep playing if you have that passion still. It's way nicer than working in the office, and I still have that feeling that I can bring something for the team and for the sport. So as long as I have that feeling, I just keep going.
You're playing all the sports. If JP Hyttinen hadn't become a hockey player, in what sport would he probably still be succeeding?
I don't know succeeding, but I played soccer when I was 14. I was pretty good in that, and it was a tough goal to me to choose. Would I keep going? And that time, I think FIA Jyväskylä soccer club played in the third league and hockey club played in the first. So that was kind of a biggest sign for me to choose the hockey. But that was a tough goal. Like, I think that long time. And yeah, also I like that. I think hockey is, I don't know, it's, I just have feeling that it's more for me. There's more things. You can just playing a center, you can do everything. In the soccer, you just have to pick the spot more, and then you're playing defense or off a little bit more. So I just like to be a part of the game.
Playing sentiment, why did you choose the position, or was it the other way around that the position chose you?
All the sports I'm playing, I just want to be involved to all the situations. I don't want to stay back, or I just don't want to play offense. I want to play all the situation, and that's the center spot. You have to play 60 meters in the rink. You have to play all the situation. I played few times winger in my pro career, and just don't have the same feeling. You have a feeling that sometimes you are not in the game, you're not having the face-offs, you just might go one period that you have no battles, you're just 20 meters away from the puck. So I just want to be involved.
If we look at the more or less systems with an outside perspective, there are countries, there are youth systems that put certain focuses on qualities that players need to have. Would you say that there are certain things that are more important to a Finnish coach in Finland than for a Swiss coach in Switzerland or for an Austrian coach in Austria?
Earlier in Finland, it was really system-wise hockey. Like, you can bring almost every young guy and they can play a system really good. Now it's going a little bit more in an individual way. They're not focusing the systems that much. They just try to create the skills and speed so you can use your speed in skills in full speed. And I think that's a focus now in the last 3 to 5 years. And yeah, it's just bringing a stars, even NHL now more from Finland. But same time, I think if looking Finnish hockey, it's going a little bit more individual way. It's not that that good in system wise, and it's a thin line when when it's going too much for the individual sport in the sports instead of team sports. But I think that's the way how the hockey is going now. And also, yeah, of course, those best guys, they have a really high level of skills and speed, but they can play good system-wise too, so.
How are you brought up in what kind of system? There are a lot of listeners that are always interested in the intricacies of the game. What how would you describe the system, the systems that you were brought up in terms of hockey?
Oh, it's a fast sport, and I think it's a little bit same than a basketball. You just try to stay inside of your guy when you're defensive between the your guy and the net, and then offensively you just try to create triangles and beat the guys without the puck. I think those are like principles, and yeah, everything over that, just the way how you want to play. But I think if you can keep those principles, just staying between your guy and your net, and then offensively try to create two-on-ones, good triangles. That's the way how you should play, I think, all the sports. It's a basketball, soccer, hockey, whatever team sports you play, that's what you should do.
Sounds so simple, and still a lot of people, a lot of teams really do suck at it. You don't, which brings me to a question that you've already kind of set up. You said at 14 you had to choose a sport. At what point did you think, okay, this is not only the sport I chose, this is the sport I could be really looking at a long pro career?
I think I was over 20 at that point. I went to the World Championships. I was 18 or 18, then under 20s World Championships. But even at that point, it was a little bit tougher for the younger guys to go to the Finnish league. The rules was a little bit different. That time you can hook and hold way more than these days. And I'm not the biggest guy, and especially at that time I was like 73 kilos. So I know how to play, but it was a little bit too physical for me. So it took a few years to go in and earn that spot and can use my strength. And I think 05, 06, I really stepped up and show myself and everybody else that I can play in a good level.
So that was around the time we turned 24, 25. Would you say is that the age for a hockey player? And I know not every hockey player is the same, but would you say 24, 25 is the point where like your physical shape and experience are at a peak?
Oh, I think I played my best hockey when I was 30 to 35. So I think it's different for everybody. Some guys are playing their best hockey when they're 20. And I think even these days, it's getting younger when those guys are ready. For my time, I think most of the guys wasn't ready when they're 20. Now you look at those guys and they're like, they're ready for the leading teams in NHL. But yeah, it's interesting now, like my ages, guys were top between 25 and 35. And lots of my friends are even playing when they are plus 35. So we didn't came up that young than the guys are coming these days. So it's pretty interesting to see too that can they stay there like 10 to 15 years.
We'll be talking about your age in a little bit, but the interesting point that you mention is that you were playing your best hockey at 30, 35, somewhere in between that. Do you feel when you play good hockey, or is that numbers based? When do you know, okay, this is really good hockey?
Yeah, of course, numbers show something, but just have a feeling that you can use your strengths and plays, the game's going how you want it goes. So just having that right feeling, and of course stats and numbers show something. But yeah, that's it's both. It's numbers and then that feeling. You know it when you play it.
I mean, stats are a whole different topic. Some believe in them religiously. Other people say they're a complete waste of time. Is there one stat that you like, that you look at, that's important to you?
That's the team points, the table stands. Like, if you're getting points as a team, that's most important. Pretty simple.
I was asking specifically because at the very first game of the season, me and my expert next to me during the intermission, we were saying, this guy is doing stuff that he shouldn't be doing at his age. And you were winning face-offs left and right. You had a hand in a couple goals. The face-off points. Do you have to love it as a centerman, or did you have to hate it to be successful?
I think both. Like, it's, I said I like to compete. That's pure compete, kind of. Like, of course, depends. Your wingers and demons can help you. But even though it's like a one-on-one against the day center, and it's also like mental game, you lay maybe 10 to 15 face-off against the same guy. Then you go further in the season, you get that guy you probably struggle with. So it's also mental game inside of the game. So yeah, you really want to go there and winning those, but sometimes still it's when you're struggling, you don't like that much to having face-offs. But if you want to play a good center game, you just try to figure it out how to win those and getting 55% or more.
You and I, as an example, would be squaring off for a face-off maybe a couple of times. At what point do you start the, I think, he thinks that I think, that he thinks that I'm doing this? Does it work that way, or do you approach every face-off as a clean canvas?
Now actually I don't know guys I play against that much, so I just doing my thing and try to win it. But when you get to know guys more, then you just look at a bit what they're trying. But I think it's the best when you just doing your way and you're good on that, and then opponent have to adapting that. But you see, if you lose three in a row against same guy, then it's that guy just going a little bit harder and tougher that face off, and he just don't want to lose it.
What's your hidden advice on face offs for maybe the listeners right now? What has helped you throughout your career? And don't give too much away. You still want to win a lot of face-offs in the Better Home Ice Hockey League. I know that. But is there one thing that has really helped you throughout your long and successful career?
I really like to have a really good position. Like to go as low as possible. And having a good grab and stick. So I think those are the things. You just sometimes it's hard, especially on the right side when the linesman is there and you don't get your position, especially if you try to get it in your backhand. But yeah, it's just doing your thing and just practicing that, and I trust your way. Even if you lose few, just keep going and maybe focusing a little bit more. But I think it's just getting that position and right mojo that you're going to win it.
You're from Jyväskylä in Finland, beautiful city. You played the biggest chunks of your career for Jyväskylä, had Finnish championships, you won the Champions Hockey League. And you could have been probably Jyväskylä or Leifa if you chose so, but you took some turns in your career. It started in 12-13 when you went on an adventure more or less to the KHL, to Khabarovsk. What did you lead to that decision?
That was the second title we won. And after a season, I had like nothing left in my tank. I just had a feeling that I get all what I wanted in Jyväskylä and I have to go somewhere else. I need the new challenge. And it came like week or two after season that I think I had 2 more years left in my contract, but it came really, really big time, that feeling that now I have to do something else. I have to move. And I'm really happy that it turned out that I can go to KHL. Khabarovsk is pretty far away. That was an experience. But also hockey-wise, it was really good. That was a lockout year. Lots of like top Russians played there. There was really good hockey in that year. And it helped me a lot going somewhere else out of my comfort zone. And that travel was sick. We just flew like 15 to 20 hours coming to Europe. It was 10 hours time difference. And then we played next day. And it was really big experience for me. And I think it learns and teach me a lot about the hockey and also about the life. Just going that far away from my hometown. It was a tough time, but afterwards it was a nice experience.
Former Austrian goaltender Bernd Brückler, who played in the KHL, he wrote a book about his time in the KHL. It's called This is Russia, and there are so many unique or uniquely Russian stories in there from an event where they got their payday and it was just in some kind of plastic bag and they had to drag those huge chunks of bills out there. Was there maybe a story or two that you'd like to share with the listeners where you felt, okay, well, yep, this is Russia, and I'm here in a very different country.
Like everything can happen, and it just like you can get rid of it just saying, yeah, this is Russia. And that Khabarovsk, it's really famous of caviar. That's like I think all the caviar coming from the Khabarovsk, and all the away teams just want to take that to Moscow because I think it was like 10 times more expensive in Moscow. So that Dynamo Moscow came to play against us, and Ovechkin played there. And they said, those custom guys said the team that we're going to check all the bags that you're not, because it wasn't allowed and legal to bring it, like take it over. But then they said, yeah, but Ovechkin bags we're not checking. So they put all the Ovechkin's gears to the other packs and loaded like 25 kilos caviars to his pack. That's normal there. I think that tells a lot about that country.
Some people are special and others are more special.
Yeah, like it's not same rules for everybody.
How was it to play against Ovechkin on the ice? Is this like where you go, fuck me, this is Alexander Ovechkin, or do you just treat him as an opponent and they're all great to you?
Yeah, I get used to it a bit playing the World Championships and national team games, so it wasn't that big for me. But just playing every night against superstars like Malkin and Kovalchuk and Datsuk and those kind of guys, it was tough. But also I liked it a lot. That was a good experience and the best level for me. Like, that's the best hockey, I think, the best level I can compete. And I'm pretty happy how it went and makes me a better hockey player.
Now, you're going from a league where you fly all the time to a true bus league with smaller distances in between. Was that travel experience from Khabarovsk one of the reasons that they were looking for an easier league in Switzerland?
That was the reason I like flying before I went to Russia. Now I hate flying. Like, I just had enough. We flew so much and so long distance, and time difference was so tough. And yeah, I had some chances to stay in KHL, but then Lausanne came out, and again, it sounds like the perfect challenge for me. And everything was good, and that was the right call. We liked a lot those 3 years I played there. I played really good hockey, especially first year and second season too. And for family-wise, it was really nice. We liked a lot.
You played all those 3 years under Heinz Ehlers. Was he the one who did the recruiting?
Yeah, I think was my agent played with him earlier, and my agent know his system and what kind of player he looking for, and I think I fit pretty good for the system and for the club. And yeah, that was the first year they played in A-League, and everybody expecting that we're gonna be the last and just trying to avoid to getting back to B-League. But then we reached to the playoffs and put Zurich to the seventh game, and it was really good, and I think I played probably my best hockey in that season, and I enjoyed a lot playing with the good guys, and yeah, everything else was good too.
Heinz Ehlers, probably one of the brightest defensive coaches Switzerland has seen in the past couple of years. How does it work when a Danish defensive mind is coaching a Finnish all-rounder? Did you talk the same language from the get-go?
Yeah, like I played a lot the defensive role, and for me, I liked it a lot. We won lots of games 2-1, and I think it's more natural for me winning game hockey game 2-1 than 6-5. So I think it was good for both of us. I think he get what he wanted, and I played my kind of hockey and my style. We get some chances to play a little bit more offense, but well, we played good, and we had a really good special teams. PP, I played with one Austrian guy.
I just wanted to say, what are you played with Oliver Setzinger, who was the very rare occasion, just like you, that he didn't have a Swiss license. Normally, Austrian players, or most of the Austrian players playing in Switzerland, have a license that they get because of playing juniors there. Oliver didn't, and he played with you, and he's probably the anti you are or the anti JP Hyttinen, because he's probably a little freer in everything he's doing on the ice. How did it work with you two guys?
We didn't play same line 5-5, but we played together in PP, and it worked good. I liked a lot to play with him, especially PPs. We had a good PP that year, and he was really good, creative, good skater, and he's speaking really good Finnish, so that was lots of fun too. Like, when he get pissed off somebody and he didn't want to speak German, he just changed to Finnish, and we had like a good chats in Finnish because nobody understood us, and that was lots of fun. Even during the game on the bench, we just spoke Finnish, and yeah, he's a nice guy, and it was so much fun to play with him and speak Finnish with somebody in that season.
So when you knew that you'd be coming back, did you have a look at the rosters and did you go like, oh, I know this guy?
Yeah, I checked that, and every season I'm just checking if he's still playing, and yeah, I'm still playing, so why not he? Like, he still have a good more years. Like, he's 2 years younger than me, so good he's playing.
You were brought up in Finland. You played a long time in the French part or French-speaking part of Switzerland. You were in Russia. You're now in Austria. What about other languages? Is English always gotten you by, or have you collected a couple more languages?
No, not really. My daughters went to school when I played in Lausanne and they went to French speaking school. So that time I have to learn something that I can help them to doing homeworks. And yeah, that was fun. I can't speak it, but I can read it. And sometimes guys here speak something, I can get some words. And a little bit same with Russ, I can just say hi and what's up and those easy sentences. And I've seen that if you start speaking Russian to Russians, after that it's way easier to change it to English. So it's good to know something and being polite with the different languages, and after that it's easier to change to English. So try to keep those few sentences and words up.
In 11-12, you brought the second championship to Yveskule. You said you could have had it all there. You wanted to try something new. You did try something new. At what point were you going, okay, it's not that bad at home, I think I want to go back?
That was a plan that when the kids start going to school, we are moving back. And we had house there all the time. We just spent all the summers there. So we had the place where to go back. And every time we left, we know that we're gonna come back. And 4 years, that point was enough. It was time to go back. And it was fun. We didn't win a third title, but we won that the Champions Hockey League, and it was good. We have a good team and a chance to win even more, but unfortunately, never happened. But yeah, it was pretty obvious that time when kids go to school, we're just going back.
How do you deal with the family situation right now? You've been in Linz, they still being at home, is there a plan to go back and forth for them, for you?
No, now they're coming here and start the school here. So that was a family plan that everybody's moving here. I'm not, that was one thing I said, that I'm not moving by myself. I just move if they move with me, and my wife likes those years in Switzerland especially. Also that Russian experience, even it was a tough. But yeah, she said too that she wants to go somewhere else. Now we have a still chance. Otherwise, we just probably stay in Jyväskylä and stuck there. So having a great chance like now, just want to go and try something else and get more experiences. And just waiting that they're coming here and can show them a bit that nice city and start getting those a new experience.
It's getting late after the game, so only a couple more questions that I have for you. I had the distinct pleasure of visiting Yveskule, your hometown. Probably not a lot of listeners out there have had the chance. Give them one reason, once everything returns to normal, to visit Yveskule.
Especially summertime is really pretty. There's lots of lakes around, lots of forest. You can go out, you can go to the nature, you can go to the lake, fishing, have a walk. And even though you have a nice city, there is a university, lots of young people living. So there is also happenings a lot, like that Red Bull downhill skates. They have a Finnish World Rally. They're hosting that. There's now lots of things happening. So it's not too big enough, but even though there is chances to do the things, and it's probably not go now. October, November, December are pretty dark, but if you have a chance to go at the summertime, there is it's really nice, and nature is really beautiful.
Interesting that you mentioned the daytimes. Obviously, around winter, it remains darker for a little longer. But how cool is it to win a title in Finland when you know that the sun's never really gonna set?
Yeah, that's the best part. Like when the spring is coming, it's so nice and feels like people are just hiding last 4 or 5 months. You can't see anybody. It's just the dark when you go to the rink, and it's dark when you're coming back. And But then there is also that another side, and when the spring is coming and the summer is closer, everybody's so happy and it's so nice. But I like a lot being here too, that maybe avoiding that worst months and that darkness Finland have. But yeah, there is might be a shock for somebody if you go there in November and it's cold and raining and dark all the time. So maybe it's smarter to go at the summer.
Pick the right time for
your best career. Yeah, that's my advice.
We're returning to a couple more hockey questions. You've played more than 1,200 competitive games in your career. You're at 39 years old and you're still playing not as your age would suggest. Is there a secret to your longevity?
Oh, I just like to play, and I was thinking 10 years ago that might be good to go to Europe last season, and maybe a little bit overweight and drink more wine. But now I actually found 3-4 years ago new routines, just working a little bit more in the off ice, and I feel now I'm really good shape, and it's still, like I said, I like to compete and I like to play sports, and it's not that that tough. You just have to have a good sleep, you have to eat the right way, and yeah, obviously it's not that easy to recovering than 10 years ago. I think that's the biggest difference. But if you're just focusing that, you can still do it, and just working hard, small details. And I think these days it's way smarter than it was 20 years ago when I started. We just learned so much more, and all the heart rates and all the things. There is so much more that shows you where you are, and you can measuring so many more things. So I think that's that helps a lot too.
How much longer do you keep going on another sport on Pulse 24? They also broadcast not only the hockey games but also American football. A 43-year-old named Tom Brady is still going. How long are we gonna see JP Hyttinen?
No, I'm just go season by season, and I think it's a pretty big chance that this is gonna be my last. But you never know. You never know. Let's see how it goes and how it feels. And yeah, still have a big dream to win something, and I hopefully we can go all the way. And maybe after that, it's time to think if I have any gas left, or should I go to play some other sports.
Is there a plan for your career after your career, or is that something where we need to bring you back on the podcast to talk about that once it's time for that?
I have some plans. I'm part of a few companies in back home, and
what companies, if I may ask?
We have one road fixing company. I've been in like last 7-8 years. My brother works there, and we bought the shares of that, and just a board member there, having those meetings and learn a lot about the business. And I think 3-4 years ago we bought the share of the UP Vascula. So I'm a part owner of that club too. So there's also things that I want to be in the hockey some way. And I think that's a good way to be a part of the club too.
All right, I'll leave it at that. Thank you so much for taking so much of your value time. All the best for the Black Wings 1992 season and to your individual career.
Thank you.
Im Rahmen der neuen Eishockey-Saison 2020-2021 ermöglicht Hankook Reifen passionierten Eishockey-Fans VIP- sowie reguläre Stadion-Tickets für ausgewählte Spiele der österreichischen Eishockey-Liga zu gewinnen. Geh einfach auf www.hankook-promotion.de/powerplay und bewirb dich für Tickets. Das ist www.hankook-promotion.de/powerplay. Viel Erfolg beim Mitspielen. Wenn Mike Emmerich, der legendäre NHL-Kommentator, Deutsch oder Schweizerdeutsch könnte, er würde gegen diesen Mann trotzdem keinen Stich machen bzw. kein Land sehen. Er ist die Stimme des Schweizer Eishockey. Er ist Chefkommentator bei MySports. Er ist Thomas Rottmeier und jetzt bei Hockey O'Clock. Thomas, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, und ich bin auch sehr froh, dass ich hier sein darf, Martin. Servus.
Thomas, das Schöne ist ja nicht nur, dass die Better Home Eishockey League jetzt das zweite Wochenende hinter sich hat, sondern eben auch die Schweizer National League am vergangenen Wochenende, Donnerstag und Freitag, endlich wieder loslegen konnte. Wie war es für dich, nach so langer Hallenabsenz dann endlich wieder ein bisschen frisches Eis zu riechen, in der Halle zu sein?
Ja, echt, es war wie Weihnachten, Geburtstag und all das Schöne zusammen. Ich war in Bern und nach dem ersten Drittel stand es 0-0 und in allen anderen Jahren würdest du sagen, okay, die Teams haben noch Luft nach oben, da geht dann schon noch was, noch nicht das Gelbe vom Ei, aber es war einfach nur herrlich, mal wieder Eishockey live zu sehen, Zuschauer im Stadion und ja, also Riesenfreude und ich hoffe, dass wir auch lange, lange jetzt hier in dieser Saison Freude daran haben können.
Schon angesprochen, du bist Chefkommentator beim Schweizer Sender MySports. Wir kennen uns auch über MySports, nachdem ich dort hin und wieder auch Sendungen produzieren darf. Für all die Leute außerhalb der Schweiz, denen MySports vielleicht noch kein Begriff ist, kannst du mal kurz beschreiben, worum es sich handelt, was das für ein Sender ist?
Ist eine eigenes Produkt von einem Kabelanbieter, UPC, in der Schweiz. Also wenn man einen Kabelanschluss hat, dann kann man den Sender darüber beziehen. Es ist quasi so etwas wie ein Zugpferd, im Konkurrenzkampf auch natürlich. Und MySports wurde 2017 gegründet als Sportsender. Und aktuell ist Eishockey da sicher auch das wichtigste Tool quasi, die wichtigste Sportart aktuell, die uns da auch trägt.
Zu dir persönlich, ich habe dich als die Stimme des Schweizer Eishockeys beschrieben. Du hast unzählige Finalserien, große Spiele kommentiert. Wie lange übst du die Tätigkeit des Kommentators schon aus?
Ja, insgesamt sind es jetzt 15 Jahre und beim Fernsehen sind es 12 Jahre. Ich habe mal ganz klein angefangen, ein Internetradio war das damals. Da haben wir ohne Werbeunterbrechung ein ganzes Spiel durchkommentiert. Das lief so 3 Jahre. Das habe ich neben meinem normalen 100%-Job dann ausgeführt. Jetzt, so Jahre später, da schüttelst du den Kopf, denkst du, was hast du alles gemacht? Aber eben, da lernst du, da wächst du. Und ja, ich habe das Glück und das Privileg, jetzt schon 12 Jahre Eishockey am Fernsehen kommentieren zu dürfen.
Und wie sich das anhört, wenn Thomas Rottmeier in Höchstform ist, das können wir jetzt die Hörerinnen und Hörer nachvollziehen lassen mit diesem kurzen Clip.
Bin ich bekloppt oder was hier? Also, Fazzini! Der nächste Schütze, Fazzini! Es geht weiter! Und er macht das genau gleich wieder. Das ist keine Wiederholung. Und jetzt, ja, logisch, Tömmernes. Vierter Anlauf von Henrik Tömmernes. Der trifft noch einmal. Ich meine, verarscht mich hier jemand? Vier Penalties, vier drin. Eieiei. Ich glaube, die Regie verarscht mich. Die spielt hier immer das Gleiche wieder ein.
Das Schöne daran ist ja auch zu hören, dass Worte wie verarschen noch ganz offiziell im Fernsehen passieren dürfen. Dieser Clip, den gibt's dann auch in ganzer Länge in den Shownotizen. Dieses Podcast hat mittlerweile eine gute 500.000 Abrufe. Ist das so einer der Abende, oder das war eigentlich ein Nachmittag, wenn ich mich recht entsinne,
ja.
An die man sich dann wahrscheinlich ein Eishockey-Leben lang erinnern wird?
Ja, definitiv. Also das war wirklich, es war ein Sonntag, ein einziges Spiel lief da, das war dieses Lugano gegen Genf und du denkst ja nichts Böses, gehst da hin und das Spiel, ich kann mich an nichts mehr erinnern vom Spiel während diesen 60 oder 65 Minuten und ich meine auch das Penaltyschießen dann, das fängt ja ziemlich, wow, also auch das würdest du nicht einmal im Kurzgedächtnis dann noch behalten, aber dann geht's plötzlich los und entsprechend, ich weiß auch nicht wieso, ging dieser Clip dann auch durch die Decke, also aber das ist schon, ja, ein Penaltyschießen für die Ewigkeit da.
Absolut. Auch ein Kommentar für die Ewigkeit und weil du eben ein so profunder Kenner nicht nur des Eishockeys, sondern auch des Schweizer Eishockeys bist, haben wir uns gedacht, ist das nur richtig, wenn letzte Woche Raphael Herburger zu Gast war zum Auftakt der Schweizer Wochen, mit dir dann eben auch ein ganz klein wenig den Auftakt im Rückspiegel zu analysieren. Da kommen wir auch in Kürze dazu. Mich würde nur interessieren, wie für dich der Corona-Sommer war, wenn man so will. Die Schweizer National League hat ja als erste Liga Europas Erfahrungen mit Geisterspielen gemacht. Die letzten beiden Runden, glaube ich, der Qualifikation waren in leeren Stadien. Wie war das einerseits für dich, in einer komplett leeren Halle zu kommentieren?
Ich glaube, als Kommentator kannst du dich schon darauf einstellen. Du hast ja trotzdem noch die Geschichten, im Vorfeld der Partie und Eishockey lebt ja auch zum Glück immer. Also wenn ich es vergleiche mit Fußball, dann war das, ich glaube, besser zu verdauen. Also es gibt dann schon Sportarten, da kompostiert sich mein Augapfel dann freiwillig. Aber es ist schon so im Eishockey. Ich bin froh, haben wir jetzt nicht die Situation, dass wir nur Geisterspiele haben. Und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so, weil das war dann schon sehr speziell. Ich habe beispielsweise das Derby gemacht, das Derby überhaupt, glaube ich, im Eishockey, Lugano, Ambri. Und da war einfach Ruhe und du hörst die Spieler sprechen. Wir hatten jetzt ein Derby am letzten Freitag schon wieder. Da waren weniger als 3.000 Leute, aber es macht so viel aus. Es ist schwierig, aber dennoch, Eishockey ist ein dankbarer Sport, der doch auch lebt, auch wenn dann halt niemand da ist. Ja. Sonst Sommer, also Corona, also was man nicht vergessen darf, natürlich in der Schweiz, wir hätten noch die Eishockey-Weltmeisterschaft gehabt im Mai und das ist natürlich, das war für die Schweizer schon sehr bitter, weil das kannst du jetzt nicht einfach wiederholen jetzt nächstes Jahr und da ist viel Arbeit war da drin, jetzt nicht für mich, aber ich kenne ja auch Leute, viel Vorbereitungen, nicht über Monate nur, sondern über Jahre, also das war schon harter Schlag für die Schweiz. Man hat sich natürlich auch viel ausgerechnet für dieses Turnier. Und dann ist klar, ja, musste jeder ja auch mit dieser Situation umgehen. Es ist für uns alle, glaube ich, auf dieser Kugel was Neues. Und man kann das aber auch nutzen. Ich bin noch zuständig für die Kommentatoren, für das Coaching. Ich habe sehr ausführliche Video-Feedbacks gemacht. Also da habe ich ein Dutzend Videos gemacht, die gingen so an die 15 Minuten von jedem Kommentator, da musstest du ja auch zuerst einmal die Geschichten rausholen, welches Thema beschäftigt den Kommentator, welches den, das ist sehr zeitraubend und wir haben uns auch sonst noch weiterbilden können, also wir haben die Zeit auch nutzen können und logisch aber auch, man hat praktisch den ganzen Urlaub schon vorbezogen jetzt, weil man eben natürlich jetzt auch will wieder in den Stadien sein.
Die größten und relevantesten Ligen im deutschsprachigen Raum sind ohne Frage die Schweizer National League und die deutsche Penny DEL. Warum, glaubst du, wird in der Schweiz aktuell gespielt und in Deutschland noch nicht, beziehungsweise wurde erst gerade wieder um einen weiteren Monat verschoben?
Ja, vielleicht weil der Aufstand ein bisschen größer war. Ich weiß nicht, ob ich denke, wenn wir jetzt vergleichen, Deutschland, Eishockey und Fußball beispielsweise, das sind ja dann Welten. In der Schweiz hatte Eishockey einen hohen Stellenwert und ich würde es gleichsetzen mit dem Fußball. Und wir haben auch mit Fußball jetzt wieder begonnen. Da kam natürlich Aufstand und dennoch haben wir ein riesiges Privileg, was wir jetzt erleben dürfen. Wir dürfen, es mussten alle Eisstadien mit Sitzplätzen ausgestattet werden. Davon dürfen aber nur 2/3 belegt werden und alle Zuschauer tragen Masken. Dann kamen dann schon auch Clubverantwortliche, die reklamiert haben, wieso nur 2/3, wenn ja alle Masken tragen. Aber wenn man vergleicht eben mit anderen Ländern, in Schweden, ich habe schwedische Spiele kommentiert, 50 Leute erlaubt und ab Mitte Oktober dann, wenn es gut kommt, 500. Also die kämpfen da mit ganz anderen Folgen. Und wenn ich nur schon Großbritannien anschaue, also da fällt die ganze komplette Saison aus. Und stell dir vor, du bist Spieler dort oder sonst Angestellter. Du weißt, du siehst über 1,5 Jahre kein Land mehr. Und diese Ängste, die gibt's natürlich auch hier in der Schweiz. Also da haben wir Clubs, die, es ist ein kostspieliges Unterfangen, Eishockey auch. Aber eben, man darf es nicht nur immer auf die Spieler reduzieren, auch Leute, die angestellt sind. Viele Leute, Angestellte, haben auch Lohnreduzierungen hinnehmen müssen. Und ich glaube, das war, also wir sind ja gut im Kompromiss in der Schweiz, die neutrale Schweiz. Ich glaube, das war so jetzt so ein Kompromiss. Aber ich weiß, ich bin bewusst mir auch, dass die ganze Welt und nicht nur Eishockey-Fans schauen jetzt drauf, was passiert. Weil wenn es gibt einen Fall, dann heißt dann sofort wieder, die Sportwelt hat da wieder für einen Hotspot gesorgt.
Vor allem, wenn man sich anschaut, so ganz, ganz andere, größere Ligen Probleme damit, wie beispielsweise die NFL, wo jetzt gerade dieser Tage Fälle publik worden sind und dort wird täglich getestet. Und das ist ja dann auch mit den Tests eine Kostenfrage. Bringt mich zu der Frage, für wie realistisch du es hältst, dass wir auch in der Schweiz eine komplette Saison sehen werden. Ich weiß schon, das ist Kaffeesud lesen, aber was ist so dein Bauchgefühl?
Ich sage immer, wenn ich zurückblicke bis zum letzten Februar, es gab so viele Dinge, die ich mir nicht vorstellen konnte und die sind alle eingetroffen. Und nein, man sieht es jetzt auch, man muss es wirklich, ich liebe diese Floskel von den Spielern jeweils, wir müssen es von Spiel zu Spiel betrachten, aber die stimmt jetzt fast in diesen Bereichen. Wir haben im Cup-Wettbewerb, der am vergangenen Wochenende gespielt wurde, beziehungsweise gestern am Sonntag viele Spiele. Wir haben dort schon 3 Spielverschiebungen, weil da geht es dann eben in die Amateurligen und da kann man nicht alles kontrollieren, das ist unmöglich. Dass wir eine komplette Saison sehen, ich hoffe es schwer. Ich traue das auch allen zu, dass wir das machen können, ob dann mit Zuschauern, das ist die andere Frage, weil das wird sich nicht vermeiden lassen, dass da Fälle aufkommen. Bauchgefühl, nein. Ich nehme es jetzt wirklich auch Spiel für Spiel, Monat für Monat und wir hoffen einfach jedes Mal, dass wir so viele Spiele wie möglich machen können. Das ist auch das Ziel der Liga, dass wir, wenn gekürzt werden muss, dann ist das eher geplant erst in den Playoffs. Auch wenn das natürlich von der Attraktivität her schade ist, aber man will eben, dass alle 12 Teams, die wir haben in der Schweiz, in der National League, dass die alle Spiele, so viele Spiele wie möglich machen können, weil es eben ums Überleben geht. Und die Zuschauer waren auch gefordert, beziehungsweise eben, dass man Zuschauer zulassen darf, ist, weil viele Clubs bei uns halt vom Konsum her überleben und dort die viele Einnahmen machen. Wenn du jetzt das NFL-Beispiel gebracht hast, wo eigentlich keine Zuschauer vorhanden sind, aber da sind die TV-Gelder dann so hoch, dass das geht, wie auch die NHL jetzt beispielsweise. Aber ich glaube jetzt so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in der Schweiz, die brauchen dann schon auch noch zusätzlich Gelder von den Einnahmen, von den Tickets, aber eben auch vom Konsum.
Ist hierzulande ganz ähnlich. Natürlich sind die Vereine zum großen Teil von den Ticketeinnahmen abhängig. Es steht auch noch aus, wie viel dann wirklich vom Staat refundiert wird. Also man ist da schon auch sehr von der Politik abhängig. Ist es in der Schweiz ähnlich, dass man in einer sehr starken Abhängigkeit zur Politik steht, als Eishockeyverein, als auch Medienentität?
Abhängigkeit, ich würde jetzt mal schätzen, ja, jetzt vielleicht in dieser außergewöhnlichen Situation natürlich. Und da kam ja auch immer schon früh der Druck. Wenn man zurückblickt, Ende Februar, da dachte man noch, wir verschieben die Playoffs da ein, zwei Wochen. Aber im Nachhinein betrachtet, das war ja irre. Aber eben, das wusste man noch nicht. Und wenn man dann Sprüche gemacht hat, wann die neue Saison beginnt im November, haben dann auch noch viele gelacht und so. Und plötzlich merkte man dann, okay, das könnte sogar noch Tatsache werden. Wir sind froh, können wir jetzt oder konnten wir im Oktober starten. Und ich glaube, die Politik, ja, die steht natürlich dazwischen, aus meiner Sicht. Weil da gibt es natürlich viele Nicht-Sportfans, die sagen, hey, große Anlässe geht gar nicht zurzeit. Ich glaube, gerade die Veranstaltungstechnik, die kann dann noch ein trauriges Lied davon singen, weil ebenso mit Konzerten etc. Und jetzt mit Sitzplätzen, man kann es mit Sektoren und so einigermaßen auch kontrollieren und dann halt auch nachverfolgen. Und deshalb ist es nicht so, dass sich jetzt da die Politik quergestellt hat. Nein, ich glaube eben, wir haben ein Privileg in der Schweiz jetzt gerade so, wie es jetzt gerade läuft.
Sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich und weil du vorher die Floskel angesprochen hast, Day by Day, Week by Week und Spiel für Spiel, auch hierzulande, man nimmt natürlich als ausgehungerter, darbender Sportfan, was man kriegt und hofft natürlich, dass es jetzt ein paar Wochen, Monate und im Idealfall dann auch eine komplette Saison geht. Auch deswegen bist du in diesem Podcast, weil wir ein ganz klein wenig sportlich zurückblicken möchten auf das Eröffnungswochenende und gleichzeitig auch ein ganz klein wenig die wahrscheinlich österreichischste National League aller Zeiten ein bisschen analysieren möchten. Und ich habe die im Vorfeld gebeten, die 12 Schweizer Teams der National League in so eine Art Power-Ranking zu unterteilen. Du hast die Aufgabe nicht ganz erfüllt, weil du sie nicht durchgereiht hast, sondern nur in Töpfe eingeteilt hast. Das sei da unbenommen. Du hast quasi mal einen Topf erstellt, wo die Teams 12 bis 9 drinnen sind, dann einen die mit den Teams 5 bis 8 und dann die, würde ich jetzt mal meinen, Top-Teams und dann vielleicht auch absoluten Meisterschaftsfavoriten mit 4 bis 1. Dass das natürlich jetzt zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison passiert und dass sich während einer Saison mit Trainerwechsel und sportlichen Überraschungen und Nachverpflichtungen noch ganz viel tun kann, das ist absolut klar. Das ist auch eine Momentaufnahme, keine Frage. Aber wir starten jetzt einfach mal in diese Analyse von dir und das vielleicht mit einem Club, den du in der letzten Kategorie drinnen hast oder auf den Plätzen 9 bis 12 siehst, wo es jetzt nicht allzu viel Österreich-Bezug gibt, der aber aus mehrerlei Gründen sehr, sehr spannend ist, auch weil möglicherweise ein neuer Star in der National League da schon die ersten beiden Spiele aufgezeigt hat. Wir beschäftigen uns ein ganz klein wenig mit Fribourg-Gotteron, sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, um dann in Zürich am Freitag eine relativ deutliche Abfuhr zu bekommen. Wie beurteilst du den Saisonstart von Gotteron?
Ja, also Saisonstart, ich habe es jetzt selber ja noch nicht gesehen. Also wie du auch gesagt hast, es ist ein sehr früher Zeitpunkt und es gibt 6 von 12 Teams, die haben nur gerade mal ein Spiel gemacht jetzt am vergangenen Wochenende. Letzte Saison gab es viele Umbauarbeiten in der Arena bei Fribourg-Gotteron und aber nicht gleich viele gab es, was das Team betrifft. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Zum einen amtet Christian Dubé weiterhin als General Manager, aber auch als Coach. Und wo ich auch mit anderen einig bin, glaube ich, da im Sturm ist man nicht allzu breit aufgestellt. Und zudem setzt Fribourg-Gotteron im Tor auf eine klare Nummer 1. Da gibt es immer die Teams jetzt bei uns, die setzen nur auf eine Nummer 1, aber die Tendenz ist schon auch mehr immer, dass man zwei, also einen Torhüter 1a und einen Torhüter 1b hat. Und da ist man dann entsprechend auch besser aufgestellt. Also ich denke, Verletzungen können da vieles durcheinander bringen. Und ich glaube, ja, einer oder andere Vorschau, da wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es der älteste Kader ist der Liga. Und es gibt auch Spieler, die sind immer wieder oder waren immer wieder verletzt. Ob da der große Sprung drin liegt, das mag ich zu bezweifeln.
Es hat letztes Jahr sehr, sehr viele Turbulenzen auch hinter den Kulissen gegeben. Sportchef Christian Dübe hat sich dann zum Trainer beordert. Pavel Rosa war dort mit dabei. Dann ist Sean Simpson als Berater dazugestoßen. Sind diese, nennen Sie es mal, Querelen hinter den Kulissen ad acta gelegt? Ist Fribourg-Gotteron jetzt auf der Kommandobrücke auf klarem Kurs?
Ich habe das nicht einmal so wahrgenommen jetzt, dass das jetzt komplett wild zu und her ging da. Klar, hat sich ja selber als Coach installiert. Und ich glaube danach, und das ist halt jetzt auch bei vielen Clubs so, dann hat dann auch Corona vieles geregelt. Also ich glaube jetzt auch mit Sean Simpson, den man nicht mehr weiter beschäftigen konnte, oft, also bei allen Teams ist jetzt auch das Finanzielle dann wirklich ein Hauptpunkt. Da kann man keine großen Sprünge machen und deshalb gab es vielleicht auch diesbezüglich gar nicht wirklich Alternativen.
Klar, wir wechseln den Club und gehen zu einem, wo immer wieder zu lesen war, dass das Talent-Level wahrscheinlich der National oder das schlechteste der National League ist. Die SCL Tigers, die in Langnau im Emmental beheimatet sind. Wie siehst du das Talent-Level der Tigers?
Ja, also wenn ich jetzt vorhin angesprochen habe wegen Covid-19 Konsequenzen, dann ich glaube, dann ist Langnau das Team überhaupt, das am meisten in diesen Existenzkampf verwickelt ist. Und das Talentlevel braucht es jetzt wirklich im wirtschaftlichen Sinne. Das ist nicht einfach nur so dahergesprochen. Also normalerweise, man muss sich das vorstellen, haben die 6.000 Zuschauer. Und eine Auslastung, letzte Meisterschaft war das von über 92%. Also die haben eigentlich die Hütte immer voll und hatten allerdings viele Stehplätze. Die bekommen jetzt noch rund 2.700 Fans in die Halle. Also es ist enorm, was da an Geld fehlt. Aktuell haben sie zwei Ausländer im Kader, einer davon sogar noch verletzt. Es ist sehr schwer. Langnau war nie eine Mannschaft bisher, die groß mit Geld Spieler locken konnte. Man musste immer das Kollektiv, also wenn man die richtige Mischung hinbekommen hat, dann war das Kollektiv sicher ausschlaggebend, dass es eine gute Meisterschaft gab. Es ist so schwer, das einzuschätzen. Allgemein, wenn wir jetzt über dieses Ranking sprechen, also ich habe sonst schon, weil die Schweiz eine sehr ausgeglichene Liga ist, über 50 Qualifikationsspiele, ist es schon sehr schwer, da irgendeine Prognose zu machen. Aber jetzt mit diesem neuen Faktor noch, mit Covid-19, da denkst du eben, die haben jetzt die kämpfen sonst schon immer. Jetzt haben sie nur zwei Ausländer. Dann müssten sie eigentlich logischerweise ganz unten stehen, aber tun sie das auch, weil die anderen Teams haben ja dann auch ihre Herausforderungen und deshalb ist es, ich finde das auch sehr spannend jetzt für diese Saison, es ist so schwierig, das vorauszusehen.
Einer der beiden Ausländer, die du angesprochen hast, ist Robbie Earl, den man auch noch aus ehemals Erste Bank Eishockey-Liga-Zeiten von Red Bull Salzburg kennt, der seit Jahren fixer Bestandteil in der National League ist, auch lang in Biel unterwegs war. Eine spannende Personalie aus rot-weiß-roter Sicht ist im Nachwuchs bei den SCL Tigers daheim. Alexander Melitzer coacht dort die U20, die Young Tigers. Dementsprechend würde ich meinen, und da richte ich natürlich die Frage an dich, kommt dem Nachwuchs, wenn das Talent-Level oben limitiert ist und man sich nicht so viel leisten kann, ja noch viel, viel höhere Bedeutung zu.
Bestimmt. Also, und ich hoffe eigentlich, dass genau die Saison nicht nur bei Langnau, sondern für alle Teams die Chance auch ist, den jungen Talenten auch mehr Einsatzmöglichkeiten zu geben. Aber was noch hinzuzufügen ist, wir haben ja in dieser Saison eine Einweg geschlossene Liga. Also es gibt keinen Absteiger. Zumindest diesen sportlichen Druck hast du in dieser Meisterschaft jetzt nicht. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen zu spielen. Und dennoch, es dürfen Leute kommen, Zuschauer kommen. Man muss dennoch natürlich auch möglichst attraktives Eishockey bieten können. Und das ist so schwierig, denke ich, auch bei diesen Teams, da die Balance zu finden.
Für die SCL Tigers gab es erst ein Saisonspiel, das ist relativ deutlich verloren gegangen gegen den Lausanne Aschsee. Bringt uns zum nächsten Team und beim HC Ambri Piotr, wo es natürlich mit Dominik Zwerger dann auch wieder einen österreichischen Export gibt, stellt sich für mich die Frage, was wiegt schwerer, die beiden Saisonniederlagen oder die Tatsache, dass in beiden Spielen kein einziges Tor erzielt worden ist?
Ja, ich habe nach dem Derby habe ich gesagt, jetzt hat die Ambri-Fans nach zwei Sitzplatzpartien hatten sie noch keinen Grund, keinen einzigen, um einmal aufzustehen. Das war sehr bitter. 0-2 in Bern, 0-3 gegen Lugano. Der Captain ist nach zwei Partien noch immer Topscorer. Natürlich ist das nicht, ja, der Start, den du dir vorgestellt hast. Ambri Piotr ist ein Team, das ist immer im Existenzkampf. Auch da das italienisch sprechende Langnau, wenn wir das jetzt so erklären möchten, ein Kultverein. Und dort aber kommt noch eine neue Eishalle ab der kommenden Saison. Also die Valascha, das ist die Abschiedstour der legendären Valascha. Und man hat mit Nettinen, Julius Nettinen, noch einen Stürmer verpflichtet, der eigentlich wüsste dann auch, wo das Tor steht. Der fällt leider jetzt zu Beginn der Meisterschaft zwei Wochen aus, aber den kann man sicher dringend brauchen. Ja, Dominik Zwerger, der kam ja in seinen ersten zwei Jahren auf fast 50 Punkte pro Saison. Dies konnte er aber jetzt in der letzten Saison dann auch nicht mehr bestätigen. Gut, hat er auch keinen Dominik Kubalik mehr zur Seite, der Stürmer der Chicago Blackhawks. Aber auch bei Ambri, das ist immer so, da muss alles zusammenpassen. Sie hatten 11 Minuten Powerplay im ersten Spiel, da hat es noch nicht funktioniert. Und da macht es dann halt die individuelle Klasse des Gegners aus. Das war jetzt zweimal der Fall bei diesem Saisonstart.
Du hast am Donnerstag zum Saisonauftakt Bern gegen Ambri kommentiert. Du hast am Freitag dann in der Valascha das Tessiner Derby kommentiert. Also absoluter Ambri-Experte. Wie sehr blutet dir das Herz oder hat dir das Herz geblutet, als du in die Valascha gekommen bist und auf einmal auf der Kurve Sud der legendären Stehplatztribüne Sitzplätze installiert gesehen hast und wahrscheinlich dann eh auch in der PostFinance Arena auf der riesigen Stehplatztribüne auf einmal die ganzen Sitzplätze zu sehen?
Ja, ich war ja mental vorbereitet auf diese Bilder. Aber es ist schon sehr speziell, obschon jetzt sich in Ambri sonst nicht sehr viel geändert hat. Also rund auch um die Eishalle herum ist das fast noch gleich. Ich habe es im Nachhinein, nach diesem Derby, habe ich aber vor allem darauf hingewiesen, dass es sehr seltsam ist, dass eben keine gegnerischen Zuschauer, also Fans der Zuschauer, sind ja nicht erlaubt offiziell. Es gibt keine Sektoren mehr für Fans der gegnerischen Mannschaft. Und das ist bei einem Derby, Ambri-Lugano, schon sehr speziell, weil die sind sich ja gewohnt, dass sie sich da mit Schlachtrufen bombardieren quasi und da kommt einfach nichts zurück. Und dann macht es ja dann auch nur halb so viel Spaß. Und sicher noch weniger Spaß hat der Saisonauftakt für die Fans gemacht, eben jetzt mit diesen zwei Niederlagen. Und ja, dieses heißblütige, ich glaube, die Zuschauer müssen sich auch noch zuerst dran gewöhnen. Am Donnerstag beispielsweise im ersten Drittel in Bern, da war es noch sehr ruhig, bis man dann auch bemerkt hat, hey, durch die Maske durch kann man doch auch schreien, das geht. Also und ja, das ist, ich glaube, für alle eine Umstellung jetzt.
Die zwei Niederlagen von Ambri Piotr, die sind jetzt mal verbucht ohne Torerfolg. Zwei Niederlagen gab es auch für das letzte Team in deinem
Ranking der Plätze von 9 bis 12. Das sind die Rapperswil-Jona Lakers. Auch da gibt es einen Österreich-Bezug, nachdem Julian Payer dorthin gewechselt ist. Warum ist bei Rapperswil noch Sand im Getriebe? Warum hat es zum Eröffnungswochenende nicht mit besseren Ergebnissen hingehaut?
Ja, weil Julian Payer noch verletzt ist.
Natürlich.
Wahrscheinlich. Aber da ist natürlich auch schwierig. Ich meine, man muss verstehen, 2018 sind die Rapperswil-Jona Lakers aufgestiegen. In der ersten Saison dann waren sie verständlicherweise noch etwas abgeschlagen in der Tabelle. Dann in der letzten Saison haben sie dann aber sich gut gehalten, den Anschluss gefunden. Und jetzt würde man natürlich gerne noch einen Schritt nach vorne machen. Nur jetzt in dieser Saison sind da den Verantwortlichen auch die Hände gebunden. Man hat schlicht und einfach nicht die Mittel, um hier dann auch noch groß was zu investieren. Und bei Rapperswil, da ist man zum Beispiel von einem Cervenka sehr abhängig. Aber man hat auch, es zeigt auch das Beispiel jetzt in der letzten Saison mit Dominik Egli, einem jungen Verteidiger, der zeitweise auch das Topscore-Shirt getragen hat und zwar noch lange, dass sich auch solche Spieler hier durchsetzen können und eine tragende Rolle auch spielen können.
Julian Payer ist von Ambri Piotta zu Rapperswil gewechselt. Ist es vielleicht auch genau so ein Club, wo sich dann eben einer wie ein Payer durchsetzen kann, weil er sehr schnell in Anführungszeichen ins kalte Wasser geworfen wird?
Das wird sich jetzt noch zeigen, ob er dann wirklich auch ins kalte Wasser geworfen wird. Also ich hoffe es, dass er sich da natürlich entsprechend noch weiterentwickeln kann. Und ja, bei Ambri war es natürlich so, da gab es noch das Farmteam und entsprechend wenig Zeit auch teilweise für ihn eingesetzt zu werden. Also ich hoffe da, dass er da sicher bei den Lakers, wenn er wieder gesund ist, dann einen weiteren Schritt nach vorne machen kann.
Wir kommen zum Liga-Mittelstand, wenn man so will. Das sind die Teams, die du irgendwo zwischen den Plätzen 5 und 8 einordnest. Und ich möchte dort mit dem großen SC Bern anfangen und vielleicht auch mit einer Szene, die wir im Vorgespräch schon kurz thematisiert haben. Nämlich betrifft sie den mächtigen SCB-Boss Marc Lütti, der vor der Auftaktpartie gegen Ambri einen recht eindringlichen Appell an die Zuseherinnen und Zuseher in der PostFinance Arena gerichtet hat. Kannst du mal erzählen, was da passiert ist?
Ja, sehr emotional. Eigentlich hat er die Meisterschaft in Bern eröffnet, indem er wirklich den Zuschauern klar gemacht hat, bitte tragt diese Masken, weil eben die ganze Schweiz schaut auf jetzt in die Eishockey-Stadien und in die Fußballstadien, und sobald irgendjemand jemanden sieht, der keine Maske trägt, dann wird sofort mit dem Finger darauf gezeigt. Es geht darum, dass wir wirklich so wenig Ansteckungen wie möglich haben, dass wir diese Saison zu Ende spielen können. Und es hängt so viel. Mein SC Bern ist ein Riesenbetrieb, kann sich teilweise mittlerweile auch quer subventionieren mit den Gastronomiebetrieben, die man selber hat. Aber die war ja auch angeschlagen, diese Branche. Deshalb geht das jetzt auch in dieser Saison nur schwer. Und ja, es hängt so viel und davon ab. Die Leute, die waren angespannt, das hat man bemerkt. Und wir haben jetzt erst ein Heimspiel hinter uns. Also das ist noch ein langer Weg. Man kann da nicht jetzt nachlässig werden. Und ja, man muss dranbleiben.
Bern ist seit Jahren der Zuschauerkrösus in Europa mit weit über 16.000 Zuseherinnen und Zusehern im Schnitt pro Heimspiel. Ist Bern für dich der große Verlierer der Corona-Krise?
Jetzt rein darauf reduziert kann man das so sehen, ja. Also die zwei Drittel Auslastung, die Stehrampe ist die größte Indoor-Stehrampe weltweit in einer Sportstätte. Da sind 10.000 dicht gedrängt normalerweise oder früher, je nachdem, wie sich das entwickeln wird. Ja, da ist jetzt nur noch ein Bruchteil dort auf Sitzplätzen und von 17.000, etwas mehr als 17.000 hätten Platz, jetzt finden noch knapp weniger als 7.000 Platz vorerst und deshalb, das sind große Einbußen. Ja, man hat sogar zu viele Karten schon, Saisonkarten verkauft im Vorfeld, dass man da noch stoppen musste. Das war bei teils Clubs, glaube ich, beim EV Zug war das auch der Fall. Also da muss man sich danach etwas einfallen lassen. Wie macht man das, dass alle eine faire Chance bekommen, um Spiele zu besuchen? Daher sicher einer der großen Verlierer. Vielleicht in sportlichen Sinn ein Gewinner, wenn es darum geht, jetzt vielleicht einen Umbruch einzuleiten, ist das vielleicht die perfekte Meisterschaft in Bern. Wie du es gesagt hast, nicht nur Krösus in Sachen Publikum, sondern zuletzt auch, was das Sportliche betrifft. Man hat von den letzten 4 Meisterschaften, die vergeben wurden, 3 gewonnen. Aber im Frühjahr stand man unter dem Strich. Man hat die Playoffs verpasst. Perfektes Timing sozusagen, die Playoffs zu verpassen, wenn sie gar nicht stattfinden. Man hat dann einiges umgekrempelt. Novum im Profi-Eishockey ist der weibliche GM, der installiert wurde, Florence Schelling, die ehemalige Schweizer Nationaltorhüterin. Also ich meine, das ist für sie ja schon eine spezielle Herausforderung und dann gleich noch eine solche Saison. Ja, spannender geht's gar nicht, wie das rauskommen wird. Dann haben wir noch Don Nachbauer, der neue Coach, den ihr ja bei euch mal eingebürgert habt. Nach 4 Jahren habe ich gesehen in Graz. Der war der Anfang Mitte 90er Jahre in Graz. Hat wenig Erfahrung.
Kurioserweise auch beim Innsbrucker Hockeyclub im Gespräch gewesen, ganz kurz für den vakanten Trainerposten. Insofern hat es dann noch viel mehr überrascht, dass er tatsächlich dann beim großen SCB angedockt hat.
Ja, und da wirft man natürlich ihm in der Schweiz immer vor, wenig Erfahrung auf Profistufe, aber ich denke genau, ich finde das jeweils nicht wirklich korrekt, wenn man Leute gleich vorher schon so verurteilt, weil er ist ein Neuling, also hat auch keine Vorurteile dann selber hier in der Liga und man soll jedem eine Chance geben und manchmal ist es gar nicht der Name, der es ausmacht in der Garderobe oder auf dem Eis. Also wenn er das richtige Gespür hat, Feeling, dann hat er immer noch einen Top-Kader. Also man hat zwar zurzeit nur 3 Ausländer, einer davon im Tor, aber einer ist auch noch budgetiert und von daher, ja, also SC Bern wird zwar in vielen Kreisen nicht mehr als Meisterschaftsfavorit jetzt genannt, aber vom Potenzial her ist da immer noch einiges vorhanden.
Weil du es auch schon mehrfach angesprochen hast, die Ausländerbeschränkung in der Schweiz gilt für viele Teile Europas als Vorbild. Wenn man es runterbricht, ist es so, dass man am Matchblatt, und da kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liegen sollte, 4 Legionäre haben darf. Im Kader prinzipiell so viele, wie man möchte. Aber es gab letztes Jahr den Vorstoß vom SC Bern, diese Regelung aufzuweichen und mehr Legionäre zuzulassen. Das ist ja prinzipiell ohnehin schon möglich, dadurch, dass sich Österreicher, Franzosen und Italiener, egal woher man kommt, die Lizenz im Nachwuchs dann holt. Gerade wenn man sich Genf Servette oder Ambri anschaut, gibt es sehr viele Legionäre, die nicht für Schweizer Nationalteam quasi spielberechtigt sind, aber nicht als solche zählen. Wo geht die Reise hin? Es war ja auch schon das Gespräch, dass diese Lizenzen, die man sich im Nachwuchs erwirbt, vielleicht eingestellt werden. Glaubst du, wird diese Regelung beibehalten? Gibt es mehr Ausländerplätze, ist es das Ende der Lizenzen? Was glaubst du, wird kommen?
Ja, ihr habt ja viele schlaue Österreicher, die ja eben, wie du gesagt hast, dann jeweils da über die Grenze und sich registrieren lassen. Also wir haben, ich glaube, das sind gar keine Österreicher mehr, die wir da bei uns haben. Die haben teilweise gar nie bei euch gespielt. Und die Beschränkung, ja, grundsätzlich ist es so, dass 4 Legionäre eingesetzt werden dürfen. 8 dürfen im Kader sein. Nur was du angesprochen hast, diese Ausweitung, die wurde mal in der letzten Meisterschaft dann mal abgeschmettert, aber es gibt die Tendenz jetzt, dass man die umgeht, weil es gibt eine neue Vereinbarung jetzt mit der NHL ab dieser Saison und die ist ziemlich kompliziert. Ich versuche es einfach zu erklären. Das heißt, wenn ein Spieler eines Vereins einen gültigen Vertrag hat, ein Schweizer Spieler, und er von der NHL abgeworben wird, da gibt's den Fall Pius Sutter jetzt bei den ZSC Lions, der hätte noch einen Vertrag gehabt, hat aber eine Klausel gehabt. Wenn der jetzt in der NHL dann, wenn die wieder beginnen, eingesetzt wird, dürfen die ZSC Lions einen zusätzlichen Ausländer dafür einsetzen, dann dürfen sie 5 Legionäre spielen lassen. Aber da gibt's schon x Szenarien, wie man dann, wie sich die Clubs einfach ein paar Spieler, die jetzt zum Beispiel gerade nicht auf dem Markt sind, sondern jetzt nicht spielen können, einfach so einen Proforma-Vertrag machen könnten, damit sie danach nicht einmal den Spieler, sondern einen anderen, einen Legionär einsetzen könnten. Also man kann diese Regelung allenfalls dann auch missbrauchen. Das ist so ein bisschen jetzt das, was man befürchtet. Aber es ist ja noch eine Sache, an die man sich auch gewöhnen muss, weil eben grundsätzlich wären es 4 pro Spiel, die eingesetzt werden dürfen, ja.
Es ist und bleibt kompliziert, aber auch bei dieser Regelung und diesen Regelungen versuchen wir ganz klein wenig dran zu bleiben. Der Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus lohnt immer. Apropos Österreich, da gibt's in Biel in der Westschweiz einen starken österreichischen Einschlag. Letztes Jahr schon mit Stefan Ulmer, jetzt ist dieses Jahr Fabio Hofer dazugekommen. Der hat beim sehr deutlichen Auftakt, dem 6:0 gegen den Lausanne Aschsee auch gleich getroffen. Wo ist Biel für dich sportlich einzuordnen?
Biel hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem möglichen Meisterschaftskandidaten entwickelt. Also da wird ruhig gearbeitet, mit einem klaren Fokus. Es wird auch nicht alles durcheinander gewirbelt. Fabio Hofer, ja, guter Einstand, gleich sein erstes Tor auch gemacht im ersten Spiel. Und er kann sicher auch da noch einen Teil dazu beitragen. Das große Ziel, natürlich, man hat das Finale jetzt noch nicht erreicht in den letzten Jahren. Da war immer schon im Halbfinale dann spätestens Schluss. Aber noch eine junge Eishalle hat man dort. Da hat sich sehr viel getan in Biel. Und ich bin auch gespannt, wo der Weg diese Saison hingehen wird. Stefan Ulmer ist ja auch noch mit dabei. Der ist ja eigentlich ein Schweizer. Also hat im Gegensatz zu seinem Bruder Martin nie in Österreich gespielt. Und Stefan macht schon seine 11. Saison in der höchsten Liga. Aktuell jetzt vielleicht kein Top-4-Verteidiger mehr, aber ein solider, ich denke, sicherlich auch dankbar für den Coach und ein ganz sympathischer Kerl.
Ja, du hast es mit dem Coach schon angesprochen. Auch da gab es in Biel eine Umwälzung. Der Head Coach Antti Törmänen, bei dem ist Ende Juli eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Lars Leuenberger hat jetzt übernommen. Wie siehst du diese Situation?
Ja, eben, das meine ich eigentlich genau auch mit dem, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann würde man wahrscheinlich weiter kontinuierlich nach oben gehen. Jetzt ist natürlich das die große Herausforderung mit einem neuen Coach, der jetzt auch nicht den ganzen Sommer Zeit hatte oder das ganze Jahr Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen, dass man da jetzt auch wieder eine Linie findet. Ich denke, das wird jetzt vor allem die große Herausforderung sein, aber vom Potenzial her, das ist unbestritten beim EHC Biel. Also das ist vorhanden, um sicher ganz vorne mitzuspielen. Ich habe eben bewusst auch diese Töpfe gewählt, weil da gibt es so viel Grauzone. Ich habe auch keine Rangliste gemacht, wenn wir jetzt zuvor 9 bis 12 durchgegangen sind und wir einfach die Rapperswil-Jona Lakers als letztes Team besprochen haben, dann heißt das nicht für mich, dass die am Ende dann letzter sind, weil eben das ist so ausgeglichen in der Schweiz grundsätzlich.
Kleiner Funfact noch zum EHC Biel, bevor wir zum nächsten Verein gehen. Der Videocoach dort heißt tatsächlich Thomas Zamboni. Möchte nicht wissen, wie viele Heiratsanträge er aus dem Eishockey-Bereich dann auch bekommen wird. Wenn wir einen Schritt weitergehen von der Westschweiz, wenn man so will, in die Ostschweiz, dann landen wir beim HC Davos, wo eines der vielversprechendsten österreichischen Talente engagiert ist mit Julian Baumgartner. Kann mich an eine Sendung erinnern bei MySports, wo der HC Davos GM Reto Raffiner gesagt hat, das ist ein Rohdiamant, den der HC Davos da in seinen Reihen hat. Wie siehst du diese Aussage? Wie schätzt du Benjamin Baumgartner ein?
Ja, ich glaube, das war Anfang letzte Saison, als er das gesagt hat, und er sollte recht bekommen, Reto Raffiner. Also ich hatte riesigen Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn man bedenkt, er ist 20-jährig, hat aber die letzte Saison von Davos auch schon mitgeprägt und hat definitiv die Qualitäten für eine ganz große Karriere und auch fürs österreichische Nationalteam, denke ich. Und zudem, der Vertrag läuft Ende Saison aus. Also wenn wir da von Diamanten sprechen, dann die sind ja meistens sehr kostspielig. Also ich glaube, es gilt natürlich jetzt diese Saison noch zu bestätigen und dann wird er sich auch, oder ist schon ein sehr attraktiver Spieler dann auch für wen auch immer.
Weil du vorher schon Umbrüche angesprochen hast. Viele österreichische Beobachter haben vielleicht am Rande mitbekommen, dass der ewige Arno jetzt doch schon seit einiger Zeit nicht mehr auf der Kommandobrücke in Davos ist. Arno Del Curto, eine Trainerlegende und Institution in Davos. Auch so manch andere Ära dort endet mit Felicien Dubois und Andres Ambühl, die wahrscheinlich doch schon im Spätherbst ihrer jeweiligen Karrieren sind. Ist dieser Umbruch in Davos für dich erst eingeleitet oder schon vollzogen?
Ist noch schön, wie du das formulierst, weil ich bin auch selber überrascht, wie schnell, ich bin jetzt versucht zu sagen, das gegangen ist, aber sicherlich läuft das noch, aber wie das jetzt schon Formen, Strukturen angenommen hat, das großen Respekt, also man muss beachten, eben da, man hat sich von Arno Del Curto getrennt und das nach über 20 Jahren und er war nicht nur an der Bande, sondern er hatte auch neben dem Eis großen Einfluss und jetzt musste man diese Kompetenzen dann auch auf verschiedene Schultern verteilen. Also nicht nur man musste, man wollte das auch. Und 2019 hat man die Playoffs noch verpasst und umso eindrücklicher dann gleich die erste Meisterschaft, jetzt diese letzte mit der neuen Struktur und man hat gleich das Ganze auf dem dritten Rang beenden können. Nur 2 Punkte Rückstand auf den Qualifikationssieger. Nur ist es eben so, dass man sich mit dem dann auch nichts kaufen kann. Und deshalb gilt es auch da, hier diese Auftritte von der letzten Meisterschaft zu bestätigen. Ich bin auch überrascht. Großen Respekt von Reto Raffiner. Ich glaube, das ist auch hoffentlich ein Trend jetzt in der Schweiz. Ich sehe das in Rapperswil ein bisschen mit Yannick Steinmann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch in Bern mit Florence Schelling der Fall sein wird. Diese jüngeren, ich darf ja das jetzt sagen, ich bin ja jetzt langsam auch schon mit den Eltern, Generation Sportchefs, da wird nicht einfach nur mit Geld um sich geworfen, sondern man macht dann wirklich sich ganz konkrete Überlegungen auch, was bringt den Club weiter, wie möchten wir es machen, also nicht einfach auf dem Transfermarkt rumschauen und wo ist da noch ein teurer Spieler, den man noch holen muss. Deshalb das Potenzial aus der Mannschaft, die man hat, herausholen, das wird sicher ein großes Augenmerk sein und nach dieser Unruhe, die es gab, sicherlich in Davos, ist sehr schnell wieder Ruhe eingekehrt. Und ich freue mich auch, nicht auf ein neues, eine neue Eishalle, aber eine umgebaute Eishalle, die dann auch jetzt dann bald eingeweiht wird. Das soll angeblich soll das die Eishockey-Kathedrale schlechthin werden, europaweit.
Dort hat es noch nicht ganz geklappt mit einer Auftaktniederlage gegen Genf Servette. Aber um beim HC Davos noch zu bleiben, mit Christian Wohlwendt ist dort ein Schweizer Trainer auf der Trainerbank, mit Reto Raffiner, ein Schweizer Sportchef. Jetzt ist in Österreich der österreichische Trainer auf der Bank, eine vom Aussterben bedrohte, ein vom Aussterben bedrohtes Wesen. Ist Wohlwendt für dich der vielversprechendste Schweizer Trainer aktuell?
Also um auf das Thema jetzt hier zu sprechen zu kommen, also ich glaube, der Trainerschutzverband in der Schweiz, nein, den gibt es nicht, aber ich sage es jetzt mal so, der arbeitet natürlich stark daran, dass wir das doch auch, dass wir dagegen kämpfen. Das Aussterben ist immer auch bei uns wieder ein Thema und ist natürlich immer auch wieder schön, wenn wir ja wieder Schweizer auch an der Bande haben. Der Beste kann ich jetzt nicht beantworten. Ich hoffe, in seiner Mannschaft ist er der Beste und das bringt ja dann auch dem ganzen Club am meisten, aber es gibt sicherlich auch noch andere Trainertalente, die ihre Chance verdient haben. Wir kommen langsam, aber sicher davon weg, dass wir, ich sage jetzt mal, vor 15 bis vor 5 Jahren hatten wir so eine Phase, da wurde fast jeder Trainer da mal fast herumgereicht, jetzt böse zu, um das böse zu formulieren, da, weil ja, er ist Kanadier, er weiß, wie es geht und die Jungen bekommen da mehr jetzt auch eine Chance. Ich glaube vor allem natürlich mit Patrick Fischer hat das auch viel zu tun gehabt, diese Swissness, die er dann auch mit seinem Staff da, eben mit Reto Raffiner, der war ja zuerst auch noch bei Nationalmannschaft, wie eben auch Christian Wohlwendt, U20-Nationaltrainer, mit seinen legendären Interviews anlässlich der U20-WM jeweils. Ich glaube eher das, also hat sehr viel dazu beigetragen.
Weil du es angesprochen hast, Trainer, die herumgereicht werden, die Schweiz wirkt von außen schon wie so eine geschlossene Coaching Fraternity und einer davon ist, und ich weiß schon, dass du das nicht böse meinst, aber sicher Serge Pelletier, der die letzten 20, 25 Jahre de facto ausschließlich in der Schweiz bei verschiedenen Clubs verbracht hat und vergangene Saison dann auch als Feuerwehrmann für den glücklosen Sami Kapanen nach Lugano beordert worden ist. Der HC Lugano ist der letzte Mittelstandsklub, den du so eingeordnet hast. Aus österreichischer Sicht natürlich sehr spannend, weil Raphael Herburger, der letzte Woche bei Hockey O'Clock zu Gast war, dorthin gewechselt ist, auch selbst gesagt hat, er hat gar nicht mehr erweitert, dass ihn der Ruf aus der Schweiz ereilt. Dieses Eröffnungswochenende vom HC Lugano, ein Statement?
Ja, also Martin, ich hoffe nicht, dass ich nächste Woche Kniebeschwerden habe, denn Raphael Herburger, der hat das, glaube ich, jetzt, aber es hatte nichts mit dem Podcast zu tun. Nein, Pech für ihn, der wurde von einer Scheibe, glaube ich, ja, am Knie getroffen, am Freitag im Derby, im ersten Drittel noch. Und zu Beginn des zweiten Drittels hat er es noch versucht, danach habe ich ihn nicht mehr gesehen und ich habe aber auch noch keine News gelesen, ob er da jetzt anfangs noch länger ausfällt. Ja, du hast es sehr nett formuliert, also mit Serge Pelletier, klar, ja, Feuerwehrmann war das da, Playoffs hat man, ja, noch erreicht, sogar noch mit einer Niederlage, man war da in der letzten Runde sogar noch auf Schützenhilfe angewiesen. Lugano, ein Team, das seit 14 Jahren auf den 8. Meistertitel wartet und in den letzten 3 Jahren, sage ich jetzt mal, hat man es nicht hinbekommen, die Defensive so auf, ein oder zusammenzustellen, wie auch immer, dass es für den großen Sprung gereicht hätte. Man war 2016 und 2018 im Finale. Man hat es auch mit einem finnischen Trainer zu Beginn der letzten Saison versucht. Das hat auch nicht geklappt. Deshalb ist man wieder beim Kanadischen. Und man hat sich auch sehr, sehr lange Zeit gelassen, um Serge Pelletier dann auch für diese Saison zu bestätigen. Und ich hoffe, er nimmt mir jetzt das nicht übel, aber wenn ich jetzt das Wort Corona-Trainer hier in den Mund nehme, dann ja, also wenn es eine normale Saison wäre, ich weiß nicht, ob Serge Pelletier an der Bande stehen würde bei Lugano. Aber eben das kanadische Eishockey, es liegt dann offenbar doch ein bisschen mehr. Und das Rezept für diese Saison, das ist ganz banal, wenn man diesen Kader anschaut, dann man muss einfach ein Tor mehr erzielen, als man kassiert. Weil eben die Defensive, dank Bernd Wolf, der ist ja auch noch, kann man das sicher, denke ich, da ist das Potenzial da, dass man die Defensive verstärken kann. Aber vorne ein riesiges Potenzial mit diesen Stürmern, die man zur Verfügung hat. Aber diese Balance, das ist, wird sicher entscheidend sein, ja.
Lugano wird so als die launische Diva im Schweizer Eishockey bezeichnet. Warum ist das so? Gerade für Leute, die jetzt mit dem HC Lugano nicht immer so viel zu tun haben.
Kann ich nicht immer so bestätigen. Nee, echt nicht. Das ist noch spannend. Das wird ja oft in der Deutschschweiz so hingestellt. Und ich kann mich noch erinnern, vielleicht zum Verständnis, aufgrund meines Wohnsitzes bin ich sehr oft im Tessin, mache viele Spiele in Lugano und in Ambri. Und es ist schon so, dass wenn du neu als Deutschschweizer Journalist kommst, dann bist du da wahrscheinlich ein bisschen außen vor. Aber jetzt über all die Jahre hinweg, meine, das ist eine tolle Truppe dort, tolle Leute. Und klar, die wollen ja auch nur den Erfolg. Vielleicht hat man eben in der Vergangenheit ein bisschen falsch auch eingekauft, einen Kader zusammengestellt, eben oder vielleicht auch zu wenig auf die Jugend gesetzt. Das hat man ein bisschen verpasst. Und das finde ich auch jetzt schade. Man hat zum Beispiel im Vorfeld dieser Saison jetzt, hat man gleich 4, 5 aus der Juniorenabteilung nachgezogen, die Chancen bekommen sollten jetzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nach diesen 2 Siegen zu Beginn, beide zu 0, ob man jetzt vielleicht doch dann wahrscheinlich so denkt, vielleicht reicht es jetzt doch endlich mal wieder für einen Titel. Und dann werden die bestimmt und Serge Pelletier dann vermutlich dann nicht allzu viel Eiszeit bekommen.
Bevor wir zu den Top 4 deiner Einschätzung nach kommen, ein kleiner Exkurs, der sicherlich auch den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin in Österreich interessieren kann. Die Schweiz auch deswegen immer wieder als Vorbild genannt, weil der Schweizer Eishockeyverband und die National League sehr eng miteinander immer kooperiert haben, sehr eng miteinander arbeiten. Und dann wird im Sommer von der National League eine eigene Aktiengesellschaft gegründet. Wie passt das zusammen? Ist das ein erstes Anzeichen einer Entfernung, von der man schon länger gemunkelt hat zwischen Verband und Liga?
Das war schon einmal so. Dann kam es zu dieser Quasi-Fusion und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ich, und das ist meine persönliche Einschätzung, ich kann mir vorstellen, man muss sich auch noch vor Augen führen, 2017 hat MySports die Rechte übernommen. Deshalb wurde der Sender dann auch gegründet. Vor allem dank dieser Rechte, die laufen über 5 Jahre, also noch bis 2022. Und das schenkt der Liga 35 Millionen pro Saison ein. Das war damals, 2017, eine riesige Aufstockung, also sehr viel Geld. Ich glaube aber, die Clubs, die waren dann nicht immer so zufrieden mit dem Kuchenstück, das sie bekommen haben, das aus der Sicht der Clubs doch hätte größer ausfallen sollen. Und ich denke auch, man ist sich einig in der aktuellen Situation, jetzt nicht nur aufgrund von Covid, sondern auch sonst, dass wahrscheinlich ein solcher Vertrag nicht mehr ausgehandelt wird. Und wenn dann die Liga selber darüber bestimmt, dass dann wahrscheinlich unter dem Strich vielleicht doch einigermaßen etwa gleich viel Geld übrig bleibt dann. Also das ist so meine Einschätzung auch, dass der Kuchen dann nicht wirklich, dass der nicht viel kleiner wird, sondern dass jeder Club dieser 12, jedes dieser 12 Teams dann doch auch noch ein bisschen was an TV-Geldern bekommt.
Heißt, die Wogen zwischen Swiss Eishockey und der National League erst einmal geglättet oder schwelt da noch was?
Ja, das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Also im Moment kann ich da nichts beobachten in dieser Richtung, dass das jetzt große Unruhen gibt, aber natürlich wahrscheinlich im Hintergrund läuft da einiges und es wird wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Wechsel geben, dass einer vom Verband dann in der Liga arbeitet und das so verschoben wird und dass wahrscheinlich der Verband auch selber schauen muss, wie er dann wieder zu seinen Einkünften kommt, ja.
Bedeutet für uns, dass wir uns noch kurz dem Spitzenfeld in der National League widmen und da würde ich die beiden Clubs, die am Genfer See residieren, gleich gerne in einem Aufwasch machen. Einerseits Genf Servet und andererseits der Lausanne Aschsee, den österreichischen Fans nicht nur bekannt durch Juha Pekka Hyttinen, der heute den Anfang an diesem Podcast gemacht hat, sondern eben vor allem durch Oliver Setzinger, der es als Non-Lizenz-Österreicher geschafft hat, als in Anführungszeichen echter Ausländer dort zu spielen. Warum hast du beide Clubs am Genfer See in der Top-Kategorie eingereiht?
Zum einen bei Genf Servette, das war ja wirklich die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison. Vierter Schlussrang und dabei sahen eigentlich viele Experten die Mannschaft nicht in den Playoffs, also nicht unter den ersten acht. Es gab bei Genf schon den Umbruch, den andere Teams haben. Chris McSorley, der quasi der Arno Del Curto in Genf war, über viele Jahre hat zwar... ist ein gescheiter Fuchs, hat sich einen guten Vertrag da unterzeichnen lassen, ist allerdings jetzt nur noch angestellt und nur noch geduldet, hat sogar seinen Sportchef-Posten ist nicht mehr durch ihn besetzt. Aber Patrick Aymon, er war der ehemalige U20-Trainer und er hat es verstanden, eben junge Spieler im Team zu integrieren und ich denke, das ist etwas, das den Genfern in den kommenden Jahren dann noch zugutekommen könnte, dass sich einiges ausbezahlt und allgemein ist es ein guter Mix, finde ich, im Team zwischen erfahrenen Spielern, auch den Legionären und den jungen Cracks und deshalb, denke ich, können die Fans auch in dieser Saison vom ersten Meistertitel doch auch mal träumen wieder.
In Lausanne gab es nicht nur vor ein paar Jahren erst den Salzburger Meistertrainer Dan Ratushny. Man hat auch, wie das viele andere Teams in der National League machen, dann versucht auf finnische Kompetenz zu setzen mit dem langjährigen SCB Assistant Coach Ville Peltonen, den man von dort abgeworben hat. Jetzt hat man aber wieder die, wenn man so will, nordamerikanische Route eingeschlagen und es wird der Verein von Craig McTavish trainiert. Was erwartest du dir vom Lausanne Aschsee dieses Jahr?
Also Lausanne ist wirklich die Wundertüte schlechthin, denn man hat große Pläne. Man hat letztes Jahr die neue Arena eingeweiht. Das ist so NHL-Style Eishalle, wirklich toll. Die Mannschaft wurde auch kontinuierlich verstärkt. Und dennoch gibt es viel Unruhe im Verein. Also es gab noch einen Besitzerwechsel jetzt im Sommer. Da ist der Stanley Cup-Sieger Peter Svoboda jetzt an der Front. Es gab viele, und das kennt man eigentlich auch nur aus der NHL, Spielertausch-Geschichten vor Meisterschaftsbeginn noch. Angeblich gibt es eben auch punkto Eishalle schon finanzielle Schwierigkeiten. Ist ja auch kein Wunder, das sind immer Herausforderungen, solche Sachen. Und deshalb sehr schwer einzuschätzen, denn von außen schaut sehr danach aus, dass man sich eben das Kader fast ein bisschen zusammenkauft und sich den Erfolg erkaufen will. Und ob das hat man schon in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass das halt dann doch nicht immer klappt. Ein großes Potenzial sicher, aber so... Also wundertütenmäßig, wie das einschätzen ist, waren die ersten zwei Spiele. Also man gewinnt gegen Langnau 5-2, okay, eben. Aber dieses Langnau, dem man in dieser Saison halt nicht viel zutraut und dann verliert man 0-6 gegen Biel. Also wo soll ich diese Mannschaft nach zwei Spielen einschätzen oder einstufen? Sehr schwierig. Aber ich habe sie mal in den ersten Topf geworfen. Also mal schauen, ob sie sich da durchsetzen auch.
Bin auf jeden Fall sehr gespannt diesbezüglich. Wir kommen zu den beiden Top-Teams der Vorsaison und den letzten beiden verbliebenen Teams in deinem Top 4. Topf, wenn man so will. Wir beginnen in der Zentralschweiz beim EV Zug. Gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, hätte es letztes Jahr Playoffs gegeben, dann wäre Zug ein ganz, ganz heißer Anwärter auf den ersten Titel seit Ende der 90er gewesen. Wie hättest du, wenn du die Playoffs hättest setzen müssen, die Zuger performen gesehen? Und ich weiß, extrem schwierige Frage.
Also wenn ich zuvor bei Lausanne von Kader zusammenkaufen gesprochen habe, müsste ich das eigentlich gleich auch noch übernehmen. Beim EV Zug, da haben wir ja letzte Saison große Investitionen gemacht und es hätte eigentlich keine Entschuldigung in den Playoffs mehr gegeben. Also man hatte vom Spielerbestand fast ja, den besten Kader zusammen, mit Zürich zusammen. Man hat dann in der allerletzten Runde, haben Zürich und Zug noch gegeneinander gespielt und Zürich gewann und war dann auch Qualifikationssieger. Ich denke mir, hätte die Liga damals entschieden, dass der Qualifikationssieger Meister wird, dann hätte man sich, hätte jeder in Zug in den Tisch gebissen, weil man stellt sich das mal vor. Man war Ende 90er einmal Meister, seither wartet man darauf, zweimal im Finale hat es nicht geklappt gegen Bern und ja, das Potenzial weiterhin vorhanden. Das musste eine Mannschaft aus der zweiten Liga Schweiz, also das wäre dann bei so fünfte Liga dann, hat das zu spüren bekommen im Göpp. Da gab es eine 1:25 Klatsche. Also ein Rekordresultat und deshalb sicher auch in dieser Saison ist alles möglich. Allgemein aber stellt sich die Frage, jetzt meine, man hat einen Hoffmann, man hat einen Cennoni geholt als Torhüter und jetzt gerade in dieser ganzen Corona-Geschichte, ich frage mich oder ich bin gespannt, ob sich in den nächsten Jahren dann, ob diese Top-Löhne, ich spreche wirklich nur von den Top-Löhnen, die teilweise bezahlt werden, die gegen 1 Million gehen, ob die sich in den nächsten Jahren dann doch wieder relativieren. Das finde ich noch spannend, das zu beobachten.
Der EV Zug, ein heißer Kandidat, auch in dieser Saison wieder richtig gut zu sein und vielleicht klappt es ja dann auch mit dem Titel. Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, seit 97, 98, als Zug eben letztes Mal oder letztmals Meister war, sind die Titel in der Schweiz nur an 4 verschiedene Teams gegangen. Bern, Lugano, Davos und der große ZSC. Die ZSC Lions, auch mit ein klein wenig Österreich-Bezug. Marco Rossi war dort immer wieder Trainingsgast und ist auch im Nachwuchs ausgebildet worden. Für viele der große Favorit. Wie siehst du sie oder wo siehst du sie, außer in deinen Top 4?
Ja, ich denke, bei den ZSC Lions von außen betrachtet, war das der Club, wo es am wenigsten Unruhe einfach jetzt in dieser ja, schwierigen Zeit gab. Man hat 2018 den Meistertitel geholt. 2019, da war es dann eher unruhig, hat man die Playoffs dann verpasst als Meister. Und dann war man eben in der letzten Meisterschaft wieder Qualifikationssieger. Und man durfte aber keine Playoffs spielen. Also ich denke, die sind richtig hungrig, das zu wiederholen, was man eben letzte Saison nicht machen durfte. Aufgrund der Covid-Auflagen, punkto Zuschauerkapazität, weil das Hallenstadion eine moderne Event-Arena ist, wo es schon praktisch fast nur Sitzplätze gibt, trifft es die Zürcher auch nicht so sehr. Also die haben noch die höhere Kapazität jetzt als in Bern. Und auch sonst ist es ein gesunder Club, natürlich mit einem Mäzen dahinter, der schon viel Geld investiert hat. Aber von daher denke ich, dass es da sicher ruhig durch den Sommer verlaufen ist und die ZSC Lions sicher entscheiden werden, wer Meister wird, denn das geht wahrscheinlich über sie.
So zum Auftakt eine Abfuhr in Lugano gegeben und die Antwort kam dann prompt am Freitag mit dem 5:2 gegen Fribourg-Gotteron, wo Dennis Hollenstein mal die Kleinigkeit von 4 Toren erzielt hat, kann man mal machen. Aber eine Personalie, die bei Zürich auch im Sommer so im Fokus gestanden ist, ist die Rückkehr von Sven Andrighetto in die Schweizer National League. Ist das für dich vielleicht auch so der Königstransfer auf am Schweizer Sektor im Sommer dieses Jahres gewesen?
Ja, definitiv. Ja. Nach 9 Jahren im Ausland ist er zurück in der Schweiz und hat ja nie in der höchsten Liga in der Schweiz gespielt. Der ging ja sehr früh ins Ausland. Von daher sicherlich, was Schweizer Spieler betrifft, ist dieser Transfer, fixer Transfer, spannend sicher auch noch in Lugano mit Kuraschew, dem Youngster, der an der letzten U20-Weltmeisterschaft die meisten Tore erzielt hat, aber der ist natürlich dann nur ausgeliehen. Aber wenn wir jetzt von fixen Transfers sprechen, sicher Andrighetto. Und Zürich hat ja dann auch noch Tim Berni von den Columbus Blue Jackets, der gerne natürlich jetzt in der NHL begonnen hätte, aber jetzt der Mannschaft auch noch bis auf Weiteres zur Verfügung steht.
Und damit haben wir tatsächlich alle 12 Teams in der National League durchgereiht. Wer jetzt ein ganz klein wenig Lust auch auf Schweizer Eishockey bekommen hat, es ist nicht ganz so einfach, MySports tatsächlich dann live zu beziehen, aber es gibt wunderbare Sendungen, die den Spieltag immer zusammenfassen. Die nennen sich Backcheck, sind alle auf YouTube verfügbar und da sieht man dann auch immer wieder das eine oder andere Postgame-Interview von Thomas Rottmeier. Auch da bist du dann immer sehr kreativ. Du bist ja in deinem Beruf als Kommentator, anders als das zum Beispiel hierzulande ist, wo die TV-Partner vielleicht 1-2 Spiele die Woche haben, sehr viel unterwegs. Es gibt Wochenenden, wo du Freitag, Samstag, Sonntag kommentierst, dann am Dienstag gleich drauf. Wie viele Reisekilometer, wie viele Stunden Vorbereitung kommen da zusammen oder zählt man das gar nicht erst, weil es einen nur deprimieren würde?
Nein, also zuerst noch, um es vorwegzunehmen, also ganz wichtig, wir haben noch eine neue Website, neue Homepage, also gerade für die Leute in Österreich, www.mysports.ch, bevor ich das vergesse, die wurde vor ein paar Tagen neu aufgeschaltet. Und da gibt es natürlich dann auch Beiträge von uns via YouTube, die man sehen kann, Porträts von Spielern. Ja, die Reisestrapazen. Ich habe noch großen Respekt davor, wie es jetzt geht, wenn die Saison wieder beginnt, weil ich kann mich erinnern, im März und April, ich glaube, da musste ich einmal mein Auto auftanken. Ich hatte schon Angst, das hätte Standschäden oder so. Das gab es sonst nicht, sonst machst du deine Kilometer und bist per Du mit dem Tankwart, aber sonst, von daher habe ich schon noch Respekt davor, wie das jetzt, ob das so einfach wieder läuft. Aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit, viele Kilometer auf mich zu nehmen. Wir sind ja auch noch ein bisschen ein kleineres Land. Also da geht das noch. Die längste Strecke, die ich habe nach Genf, das sind 3,25 Stunden pro Weg. Von daher ist das alles noch einigermaßen machbar und für mich gehört das auch irgendwie dazu, dieses Vorortsein, in dem das Gefühl, das habe ich jetzt 7 Monate auch vermisst und bin sehr froh, dass wir das am letzten Donnerstag und Freitag wieder erleben durften. Und der nächste Service, nächste Test mit dem Wagen, der ist schon geplant für morgen und dann bin ich dann auch wieder gerüstet, ja, für viele Spiele.
Wenn so viele Stunden kommentieren, so viele hunderte Stunden Reisen zusammenkommen, dann kann man vorstellen, wird es nicht ganz friktionsfrei immer ablaufen. Gibt es irgendwelche Hoppalas, die vielleicht in der Situation selbst peinlich waren, wo man mit ein bisschen Abstand drüber schmunzeln kann in deiner langen Karriere?
Ja, gut, die verdränge ich danach natürlich immer. Und das ist der Vorteil, auch wenn danach am nächsten Tag gleich wieder ein Spiel ist. Nein, Hoppalas, sehr schwierig. Ich glaube, die gab es mehr so in den Anfangszeiten, als ich noch fürs Radio unterwegs war, vergesse ich nie mehr, wie ich trage Kontaktlinsen und ich musste nach Lugano und im Gotthardtunnel ist mir eine Linse rausgefallen. Und ich war dann noch mit einem Auge, also beim Spiel. Und als Radiokommentator hast du da nicht noch einen Bildschirm, sondern hast da nur das Eis vor dir. Und ich habe zum Glück die gleiche Sehstärke auf beiden Seiten. Und ich saß da ganz links außen in der Eishalle. Und mir fehlte aber die Linse im rechten Auge. Und da habe ich sogar noch mit zittrigen Fingern habe ich die Linse gewechselt, damit ich mehr vom Spielfeld sehen konnte. Und natürlich seither jedes Mal Ersatzkontaktlinsen mit dabei. Und natürlich ist das seither nie mehr passiert.
Auf viele weitere solche Anekdoten. Du musst nämlich definitiv in den Podcast zurückkommen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt der Saison in der Schweizer National League dann auch deine Predictions ein wenig abklopfen, wie akkurat sie denn waren. Du hast mir vor dem Gespräch verraten, es ist deine erste Podcast-Einladung überhaupt. Das finde ich absolut sträflich, wie der Chefkommentator hier vernachlässigt worden ist. Aber ich hoffe, die 1:15, die es dann letztlich geworden ist, war für dich einigermaßen okay. Und es hindert dich dann nicht mehr daran, weitere Podcasts zu bestücken mit deiner Strahlkraft.
Ja, du, das war absolut okay für mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich darf aber auch sagen, dass wir natürlich bei uns, wir haben mit Puckoff vier Jungs, die sich unserem Podcast widmen. Und da hat jeder so sein Gebiet. Und ich bin sehr gerne draußen bei den Spielen und vermittle diese Emotionen in die Stuben. Aber gerne bin ich natürlich hier auch Gast. Aber ich bin jetzt auch nicht Fan davon, dass jeder alles immer und überall machen muss. Und so passt das perfekt. Vielen Dank.
In jedem Fall vielen lieben Dank, dass du da so lange, so ausführlich Zeit genommen hast.
Danke dir.
Vergangene Woche sind ganz frisch neue Hockey O'Clock T-Shirts eingetroffen. Und welchen besseren Grund gibt es als diesen Podcast, um gleich ein T-Shirt zu verlosen? Dazu müsst ihr folgende Frage beantworten, nämlich: Welches Spiel der Schweizer National League hat Thomas Rottmeier am vergangenen Freitag kommentiert? Wenn ihr die richtige Antwort wisst und sie kommt in diesem Podcast vor, dann bitte gerne per Mail an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Oder einfach unter dem Post auf meinen Social Media Kanälen @MartinPfanner auf Twitter oder Instagram posten. Rechtswege und alle anderen Dinge sind ausgeschlossen. Das Gewinnspiel läuft exakt eine Woche. Bitte gebt dann vielleicht auch gleich T-Shirt Größe und Farbe an. Schwarz oder Weiß sind verfügbar. Viel Erfolg beim Mitspielen.
It wouldn't be a Hockey O'Clock podcast without a Pulse 24 expert. This time around, it is, of course, the legend that is Coach Greg Holtz. Coach, first of all, thanks for taking the time at such a late stage of the day.
My pleasure, Martin. I'm looking forward to the talk.
Coach, it's almost 10:30 p.m. on Sunday evening. We wanted to kind of get an instant...
Half past 10, you're right, sorry.
Okay, it's getting late.
Yes, that's okay.
But we had to figure out some technical difficulties. Obviously, we wanted to get an instant reaction pod going out on Tuesday anyways. As regards the language, we put it to poll and users elected to listen to you in English. Any explanation why that is?
Well, I think it's, you know, there's probably lots of families here, like, you know, wives, kids. Austrians speak English. Most of the teams are coached in English, so it's pretty universal here. Most of the Austrians speak English too, and maybe they don't even understand my German, so they want to hear me in English.
Your German is perfect. And I'm going to put it the other way around. The next time when you're going to be on Hockey O'Clock, we're going to record the conversation in German. But, Coach, we're knee-deep in the Bet at Home Ice Hockey League season. We've had two full or almost full weekends of play. What are your first couple of takeaways from the first 2 weeks of game action?
Well, you know, definitely a couple surprises. You know, maybe Felak start after a good preseason. You know, teams not scoring goals is a big one. I've noticed scoring is a problem for a few teams. You know, teams are counting on one line, whether it's Lintz or Klangford. Peterson has, I think, five of Cartier's eight goals. You know, the Labeler line scores 80% of their goals. So I think what's going to happen here, secondary scoring is going to become an issue for some teams. So other players are going to have to find a way to score. And hitting is definitely down. It was a really nice hit tonight from Wolf in the Thielak game. It was a really good hit. He called the penalty. You know, it was a goal. Now it's a ball game. So I'd like to see a little bit more hitting. Let the refs, if it's a clean hit, it's good. If it's too hard to hit, well, the guy's got his head down. I think scoring is going to be an issue for some teams. And it's something that has to be addressed.
All right. I think we're going to talk a lot more about the hitting and what it used to be during your next appearance on Pulse 24, the Corinthian Derby. I want to remain with one thing. Obviously, Villach is changing the goaltending situation. Ben Bounds with the Graz 99ers, he's out for the foreseeable future. How tough is it when you have to deal with an injury to your starting goaltender or the guy who you wanted to give the majority of the games that early in the season?
Well, it is part of the game, and it's unfortunate. Filak is lucky to have Schmidty in nets. He's a good young goalie. He played well tonight, especially the last two periods. Injuries are going to happen. Teams have to pull together no matter if it's a forward, defenseman, or goaltender. It's probably better to happen right now than maybe at a more critical time during the year. So if you're in a playoff run or you need 3-4 wins down the stretch, if you lose your goalie, I went through that experience a few years ago in Filak where we lost our top goalie in the second part of the season, and it was a killer. So they have time now to find goalies. There's lots of games left. So it's unfortunate for those young guys. It's their career. Injuries do happen. It's unfortunate. But teams that are strong character, they'll be fine.
All right. I'll leave it at that for the moment, but I want to back it up a little more. Friday, a week ago, you had your debut on Pulse 24 as an expert analyst. How did it go for you? How was the experience?
Well, it was pretty interesting. You know, when I did get there, I think, you know, because of COVID, we probably didn't have a nice big room to get organized. So we were down in the garage. I kind of got there a little late. I thought I was supposed to get there at whenever, but I was a few minutes late. And there was a big circle of people with masks on in the garage. So I joined that meeting, which was really good. And then it was, you know, there's quite a lot of preparation, you know, with having stats on certain players, what's your job going to be? You know, then you get your makeup. I like getting the makeup part. It does make me look maybe a year younger, which is kind of fun. But, you know, it was funny when we had the rehearsal run, the 15-minute kind of, you know, prep before we would do the live. It was really funny because the TV was there and it was Flo, myself, and Terry. And Flo would ask me a question and I'd answer looking at him and it all went well. But then I kept looking into the TV and I kept looking at myself. And I said, something's not right here because Terry and Flo are looking over there. So I kind of got the bug in the ear. I think it was from you or somebody downstairs said, Holtzky, look into the camera, please. So that was I kind of got lost there, but that wasn't live. That's why we did a rehearsal.
The intricacies of doing TV always going to be interesting. I'm gonna try to turn it back to the sportive side. We've had teams starting fairly hot with Salzburg and Vienna. Linz starting out hot on the first weekend and then cooling off on the second. What did you see from some teams that you did like, and what did you see that you didn't like?
Well, I haven't seen all the teams exactly. I've seen pieces of certain games. I think Bratislava winning in Innsbruck tonight was a big one to get them used to the league. Maybe they're just not used to, probably surprised at the speed of Salzburg yesterday. Vienna comes out, you know, they're a really good team. But, you know, Alba, who can be, you know, Czechoslovakia, they can be really good, really off. Tonight they were on, and they win in Vienna. And Bolton's going to be a strong team. They won in Dornbirn, but Dornbirn's, you know, in tight games, but they are not scoring either. They probably only got, I think, five or six goals so far this season. There's going to be upsets. There's going to be a few teams maybe pull away a little bit. Vienna, Salzburg, Bolton's going to be one of the top favorites. Feel like the way they skated tonight, you know, especially in the first half of the game, that's kind of, I think, what they were expecting. They have high expectations in Felak. They have a very good team. If they pick up a good goalie with Schmidty to back up or get his games in, Felak's going to be a really good team too. It's going to be confidence, right? So I think you're going to see upsets all year. You might see the top four teams kind of slip away. All the other teams battle it out like it has been in the past.
Is there a team that you can identify right now that's in early trouble?
Early trouble, not necessarily, because it's only, you know, 2, 3, 4 games in. Goal scoring is going to be a problem. I mean, Graz now, I think, has scored 7 or 8 goals the whole season. Dornbirn has, I think, 5 goals or 6 goals. Cartier is not scoring very much other than Peterson line. Scoring is going to be a problem for some teams. And if you don't score, if you have a good goaltender, this is how we used to work. If you have good goaltending, and most teams are going to try to get that organized, like Salzburg Lamoureux, for example, because he used to be in Felak playing for me, or when we had Peroska in Felak, because I could talk about that. If the team battles for the goalie, for a good goalie, that means blocking shots, tight defense, that's going to help the goalie immensely. So then, if you can score 3 goals where you're defensively strong, and have a good goalie, you're going to be tough to beat. But teams aren't even getting 3 goals. You're not going to win games 1-2-0. You've got to put some goals up for the goalies. But if you have a good goalie and you can put 3 goals on the board and you're good defensively where you're blocking shots, fighting for the goalie, you're going to be a tough team to beat. That's going to be Bolton. Vienna's probably a little bit like that. Salzburg probably has more scoring potential to break games open. I think that combination is really important. The teams that get that fixed are going to be pretty strong.
All right. When you think back, and I know the gaps in the standings aren't as big right now, but a couple of teams that had a slow start or a bad start. When you think back of your coaching career, what did you do whenever you had a feeling that your team was off to a slow start? Did you try to stay even keel, or did you try to change a couple of things?
Well, that's actually a good story, because one season, you know, usually we started out not bad. But one season was actually my first year in Felak. They had won the Meister title the year before with Ron Kennedy, good friend of mine. You know, very unfortunate he's not with us. And I came in, I could have gone to Tselemse, the last place team, or to Felak. So I took Felak, came to Felak. We organized the team. Got out there, we had a really rough start. Guys were a little bit cocky, you know, they won the championship. You know, who am I coming in here? Coaching U20, U18, who's this guy? Anyway, we got off to a rough start. I think we were like 2-7. So I get called into the office. I won't say the names, but, you know, the management. And they say, Greg, we're going to give you 3 games. And I said, well, how many do I have to win? And they said, all 3. And I said, okay. So we had made one change of player. Ryan Foster, unfortunately, moved. He was a scorer, just wasn't working out. We brought in a guy named Sean Selmser, tough, hard-nosed kid. So anyway, Peter Raffel came on board from management to kind of give me a hand. Because back then I coached. I coached the D, I coached the forwards, I coached the power play, I coached the PK, line changes. It was just one coach. So Peter Raffel came on board, worked with the D. We went down and had the toughest, we were in Steindorf. We had the toughest practice we've had that whole season. And we told the guys, here it is, boys. So those three games, what do? You stay positive. We worked even harder, pushed the guys so hard they didn't have time to yap at me. We won two games in penalty shots, one game in overtime. So 6 years later, I was still there. So you see how fine the line was. We got defensively tough. We picked it up. We stayed the course. Even though we had a slow start, if you stay positive, push the guys, and be honest with the guys, you can find a way. And we did find a way. And actually, that year, we did make the finals.
So there you have it. For all the teams who started slow, there's your blueprint.
There's the blueprint. What are you going to do? You're going to give up? We used to say this. Say, feel like has a bad start this year, right? Unexpected. Maybe they were a little bit sure of themselves, you know, because they had a good preseason without a lot of players. Sometimes when everybody's healthy, it backfires. Sometimes when you have 3-4 guys hurt, the team gets tighter. They showed a lot of character tonight, winning in Linz. We always played good in Linz. Felak always played good there. So they're going to be a team to reckon with, just how they played tonight. So you stay positive, you stay the course. Because here's what happens. This is how I think. Say you lose 3 in a row. Next weekend, you have 2 games. Boys, all we need is one good weekend to get back on track. Or if this weekend is in November or December, where if you lost 3, you need one good weekend to get yourself right back in the mix. And that's how you have to look at it.
So another blueprint for all the teams that didn't have a successful start to the season. 2 weeks in the books. The next week is going to kick off with the big one, the Corinthian Derby, and it's going to be live on Pulse 24 Friday at 7:10 p.m. Why is it so special? Might sound like a naive question, but why is it so special? You, as someone who coached in a lot of derbies.
Well, I think what it is, you know, I played there 1 year or two, and it was pretty freaking exciting. I remember one game, we were in Clangford, and, you know, there's 5,000 fans, and it sounds like 20,000. Same in Clangford. Let's talk about the feel like. We were down 6-1. I was a player. We were down 6-1. Then it was 6-2. Then it was 6-3. The fans were going freaking absolutely nuts. We tied the game 6-6 from 6-1. The place went nuts. You think we won the freaking Meister team. So it's the passion. You know what it is, too? I honestly believe you're talking at a Kordmeister, highly skilled, highly scoring, blue-collar town, blue-collar feeling. Kids are tough. Grind, two different styles. And when they meet, it's the prestige of the area. And Cartier, you know, with winning so much, you know, feel like I had a little bit of a chip on their shoulder. But it's exciting. The fans are fantastic. Some of the games we had in Felak and, you know, back in the day was a lot different. You know, there was more fighting. It was a lot more hitting. It was pretty rugged. But, you know, a lot of great players too, great goals. It's the passion of who's going to win that game. Because I remember once, and this, you know, whether it happens again, I don't know. But it was 2000, February the 18th, 2005, until February the 20th, the day before my birthday, 2007. We went 17 games. Felak did not lose to Cartier. That is absolutely hard to believe. And in those 17 games, they probably outplayed us in 7 or 8 of them. But we found a way to win, luck on our side, goaltending. And you know what? I slept pretty good those 2 years, tell you the truth.
Is it really the case? You can be as bad as you want, but if you win the derby, everything's good in Carinthia?
You could lose a few games. You win the derby, it gives you room. It gives you time. It gives you a pat on the back, gives you a good night's sleep until, you know, the next games. It's a business of game to game. It's a business of week to week. But when you win the derby, the whole town kind of has a little bit of a buzz to it. It's the whole city feels it. Now with this COVID, you know, Corona, which is such a sad, sad story for many people, you know, Is it going to be different when it's not a full house? Yeah, I'd have to say it's going to be a little bit different. Don't forget, back in the day, the Derby was really, really important because it was a lot of home guys. You know, now it's not that many home players. It's a lot of imports too. Cartier has less. Dielak has more imports. But back in the day, the core of those teams were all Dielak kids and Klangford kids. And that really added to the battle. And when I say battle, I'm talking freaking battle. So now it's changed. Is the intensity going to be there? Is the passion going to be there? Do all the players understand it? Probably not. And with not being a full house, you know, it could be a little bit different, but it's still Cartier-Dielak, and it's going to be a very important game, actually, for both teams. Cartier coming off a loss tonight, you know, at home, even though they had a great third period shot-wise, 16-2, I believe. Dielak won a huge game. Now, you know, Felix's going to have a good week of practice. They're going to go in there pretty confident. Not overconfident like they did maybe in Salzburg, but they're going to be confident, not over. They're going to be confident, and Cartier is going to have to find a way to score some goals. But the Derby's exciting, no matter what it is. It's going to be exciting next week. The players will soon find out, for the players that don't know, the importance of the Derby.
Normally, I would have tried to get a good Derby story out of you, but due to some technical also difficulties with the recording, I will leave it at that. I will do some promo as regards the Derby. You and Daniel Welser, another person who played in a lot of Derbies, will be heard and seen on Pulse 24 this Friday, 7:10 p.m. The starting point, coach. Thanks so much for doing this. Thanks so much for going through all the technical difficulties that we were working on for 90 minutes. I think there's a beer on me in Klagenfurt on Friday.
Smart, it was my pleasure, and I am looking forward to next Friday with yourself and Flo and Welser, and we're going to have some fun. It's going to be Derby night.
Going to be great. Thanks, coach.
You take care. Have a good night.
Und damit war das Greg Holst, und das war's auch schon wieder mit Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in Folge 11. Kommende Woche gibt's natürlich auch wieder Hockey O'Clock und dann eine, ja, mit mir fast Women's Only Folge. Wir sprechen mit Janine Weber, mit Anna Meixner und mit Terry Hornig. Man könnte durchaus sagen, das Beste, was das Damen-Eishockey in Österreich und auch außerhalb davon zu bieten hat. In diesem Sinne, bis nächste Woche bei Hockey. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hankook Reifen. Driving Emotion.